Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin der Manu und heute Lebrett mit zwei frischen Gästen. Die kennt ihr natürlich schon. Wir haben auch schon mit beiden gepodcastet, aber in dieser Konstellation waren sie noch nicht bei mir bei Lebrett, bei unserem Brettspielformat zu Gast. Zum einen begrüße ich Sonja von den Bretterwissern. Nicht jetzt, darf ich nicht durcheinander kommen? Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Und auch vom Blog Brettspielpoesie.de.
Genau, wollte ich gerade auch sagen. Genau, du bist Podcasterin bei den Kollegen, aber wir kennen uns ja auch schon davor noch, bevor du da zum Podcasten gekommen bist, über deinen Blog Brettspielpoesie. Bist auch auf Instagram ganz aktiv und so weiter, also da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Und ja, erzähl doch mal so zwei, drei Takte zu dir. Wie bist du dazu gekommen, über Brettspiele zu schreiben und dich damit so auseinanderzusetzen, so intensiv?
Ja, das fing an, nachdem ich 2014 das erste Mal mit meinem Freund in Essen zur Spiel war. Vorher, muss ich sagen, waren Brettspiele für mich, ich kannte es aus der Kindheit, es gab so zwei, drei, die hat man in der Familie auch öfter mal gespielt bei Familienfeiern. Aber dass es so eine richtige Brettspielszene gibt und so eine Messe nur für Brettspiele, war mir bis dato gar nicht bekannt. Und dann sind wir da hingefahren und waren völlig begeistert. Und ich habe halt den Hang dazu, dass ich gerne Texte schreibe. Ich hatte mich zuvor ein bisschen als Poetry Slammer versucht. Und ich glaube, auch meine Texte waren dafür gar nicht verkehrt. Mir fehlt allerdings ein bisschen die Bühnenpräsenz. Deswegen konnte ich die Texte in der Regel nicht so gut präsentieren. Und ja, dann kam mir halt die Idee, ich wollte trotzdem was haben, worüber ich irgendwie regelmäßig schreiben kann, das mit dem Hobby Brettspiele zu verbinden. Wir haben dann auch im Freundeskreis mal rumgefragt, ob irgendwer Lust hätte, mit uns Spieleabende zu machen. Was tatsächlich sehr gut ankam, gerade bei denen, die jetzt langsam Kinder hatten, Familie aufgebaut haben. Und ja, daraus haben sich viele interessante Spielegruppen ergeben. Und ja, so kam ich dann dazu, darüber zu schreiben, regelmäßig.
Sehr schön. Ich bin froh, dass du noch so das Blog aufrecht erhältst, weil so viele Blogs gibt es ja gar nicht mehr. Also ich habe ja auch in der Zeit angefangen, so manuspielt.de war ja auch meine Idee, so ganz ähnlich wie bei dir, so okay, ich brauche irgendwie einen Output-Kanal, ich mache einen Blog auf. Und zu der Zeit war das ja so, wenn man halt darüber reden wollte, über irgendwas, über sein Hobby oder eine Leidenschaft hatte, dann hat man einen Blog gemacht. Das war ja lang vor Twitter, Facebook und Co. Und lang vor Podcasts auch. Und ich bin froh, dass du das noch aufrecht erhältst, weil es gibt es ja fast gar nicht mehr. Es gibt ja nur noch so Podcaster wie Nico, der hier auch zu Gast ist. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Klasse. Daher kennt man deine Stimme. Du bist natürlich mit Steff und Chris und euren vierten weiß ich nie, weil den hört man fast nie.
Ja, der Daniel. Da ist der aber Daniel. Jetzt gerade wieder eine Folge aufgenommen worden. Da
ja, kommt ja nächstes Mal wieder was. Genau, ihr seid die Brettagogen, wobei du ja darauf bestehst, dass ihr nur die Brettagoge seid.
Ja, unsere Corporate ID oder wie man das so in Fachkreisen nennt, ist nur Brettagoge und auch klein geschrieben.
Genau. Und natürlich auch noch frisch gebackenes Mitglied in der Jury. Steff und ich sind nicht mehr die Jünglinge, sondern das bist du jetzt. Das finde ich gut.
Genau, ich bin die erste Klasse.
Die Freshman. Freshman Class.
Ja. Ihr müsst mir noch zeigen, wo es zu den Toiletten geht, bitte.
Ja, genau. Den Streich müssen wir noch machen, ja, das Einweihungsritual. Ja. Gut, wir wollen über ein paar neue Brettspiele reden. Wir haben uns heute vier Spiele ausgesucht, über die wir reden. Nämlich die Abenteuer des Robin Hood, noch das familigste von allen. Damit steigen wir jetzt auch gleich ein, ist auch gerade in aller Munde und wollen wir euch natürlich auch ein bisschen näher vorstellen. Dann Undaunted Normandie, da geht es ein bisschen mehr zur Sache, sagen wir mal so. Und dann haben wir noch zwei Sachen, die vielleicht auch für euch interessant sein könnten, wenn ihr gar nicht so brettspielaffin seid, sondern eher aus der Videospiel-Bubble seid. Das ist ja hier bei Insert Moin recht hoch, die Wahrscheinlichkeit. Dann haben wir zwei Brettspiel-Umsetzungen, die euch sehr ansprechen könnten, nämlich einerseits Cantaloupe. Das ist ein spielbares Point-and-Click-Adventure auf Papier in einem Buch. Da müsstet ihr auf jeden Fall reinhören. Und Anno 1800. Ja, das große Anno 1800 als Brettspielvariante. Wenn euch die ersten anderen Spiele vielleicht nicht so interessieren, ich habe Kapitelmarken eingerichtet, dann könnt ihr auch da direkt hinhüpfen. Gut. Aber lasst uns einsteigen mit dem Spiel der Stunde. Robin Hood, die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel, jetzt bei Kosmos erschienen, brandneu. Wir haben es jetzt alle drei schon durchgespielt, denn Sonja, es ist ein Kampagnenspiel. Führ uns mal mit.
Ja, es ist ein wirklich familiengerechtes Kampagnenspiel. Und zwar erleben wir mit Robin Hood, Little John, Maid Marian und Will Scarlet Abenteuer im Sherwood Forest. Und ja, es hat einen ganz interessanten Bewegungsmechanismus, den Brettspieler vielleicht aus Tabletop-Spielen kennen. Und zwar können wir uns nicht einfach frei bewegen, sondern wir haben eine große Karte und bewegen uns da mit unseren Spielfiguren, die wir aneinander reihen. Dafür haben wir drei verschiedene, eine, die steht, eine, die geht und eine, die läuft. Und so können wir verschiedene Orte auf dieser Karte besuchen und dort mit Personen reden oder uns Sachen anschauen. Und dieser Spielplan ist mehrlagig und es erinnert sehr an so einen Adventskalender mit so kleinen Türchen. Ja. Und wenn man so ein Türchen erreicht, darf man eine entsprechende Stelle in einem Buch lesen.
Genau, das ist nämlich die zweite große Besonderheit. Es ist wirklich, wirklich ein Buch, Nico. Also es ist richtig dick eingebunden mit so einer Art Lederband und sogar Lesezeichenbändchen. Und das ist ja auch eine Besonderheit. Nicht einfach nur so ein paar lose Blätter, die da mit drin liegen.
Ja, das denke ich aber auch nur bei dem Verlag eben möglich, weil Cosmos ja auch eine große Buchsparte hat. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich das, wodurch dann die Abenteuer hier ins Spiel reinkommen. Sonja hat ja schon gesagt, man kann Orte besuchen und manche Orte kann man dann auch erkunden. Und dann geht man immer auf die entsprechende Seite. Und je nachdem, das ist auch noch eine Besonderheit bei dem Spiel, ob man dieses Abenteuer jetzt zum ersten oder zum mehrfachen Mal spielt, passieren dann vielleicht auch unterschiedliche Dinge. Also man kann sich auch nie so ganz sicher sein, was passiert jetzt da, selbst wenn man vorher schon mal da war. Ja, und dann spielt man diese 7 Abenteuer sind's, die da drin sind, durch. Und ja, das Besondere ist halt, glaube ich, wirklich diese Bewegung. Also Michael Menzel ist ja Grafiker und Illustrator. Und seine Motivation war, so wie ich es verstanden habe, er möchte mal einen schönen Spielplan haben, der nicht durch Symbole und irgendwelche anderen Sachen belegt ist. Sprich, es gibt keine Hexfelder, sondern man läuft halt dann wirklich einfach frei durch die Gegend. Gibt natürlich so ein paar Regeln, nicht durch Bäume, nicht durch Wände, aber das ist ja, denke ich, logisch. Ja, und so kommt man dann da vorwärts.
Ja, dieser Mechanismus mit der Bewegung ist ja gar nicht so innovativ. Sonja hat es ja schon angesprochen, kennt man aus dem Tabletop-Bereich. Ich fand den im ersten Augenblick total kreativ, sozusagen, okay, cool, dann kann ich ja diese Figürchen da hinstellen und dann laufe ich und gehe nicht einfach nur irgendwie 5 Felder. Ging es euch auch so, dass man dann beim Spielen denkt, naja, so viel Unterschied macht es eigentlich gar nicht. Also eigentlich hat nur Michael Menzel seinen Wunsch erfüllt, eben dieses Raster nicht auf dem Feld zu haben. Aber im Endeffekt kommt es auch aufs Gleiche raus, ob ich jetzt 2 Figürchen da hinstelle oder ob ich sag, du darfst bis zu 5 oder 7 Felder laufen. Also von daher macht es keinen so großen Unterschied.
Also ich fand es schon, also wir hatten tatsächlich Situationen, wo wir echt geguckt haben, wie kriegen wir das denn jetzt hier hin, dass wir da noch irgendwie dieses Feld erreichen. Weil man muss ja zum Entdecken dann auch wirklich auf dem Feld landen. Und ich fand, es gab durchaus spannende Situationen, wo man sich ein bisschen geärgert hat, weil es gerade nicht geklappt hat. Das hat für mich schon zu einem besonderen Erlebnis geführt.
Mein Problem ist, dass meine Mitspielerin, ich will keine Namen nennen, aber dass diese Mechanik mit diesen Schablonen, nenne ich es jetzt mal, die man da so hinlegt, eher dazu geführt hat, dass wir so ein bisschen immer in die Schummelecke gegangen sind. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt die Erlaubnis hätte, lauf 3 bis 7 Felder, dann sehe ich halt ganz genau, okay, Mist, ich komme halt nicht hin, das ist halt das 8. Feld, das schaffe ich einfach nicht. Und so war das halt so, naja gut, also ich meine, wir haben ja gerade das Plättchen vorher umgedreht und der Robin Hood stand da ja schon noch einen Millimeter weiter drüben, das passt schon. Oder dann legt man das Ding halt so ein bisschen an, dass es sich nicht ganz berührt oder berührt doch noch so ein bisschen Wald. Also zum Glück ist es ein kooperatives Spiel, muss ich da an der Stelle sagen, weil dann kann man halt als Gruppe einfach entscheiden, wie regelkonform man das spielt. Aber mich hat vieles in diesem Spiel immer so dazu verführt, gerade in einem Familienspiel, in diesem Setting, dann immer so 5 gerade sein zu lassen. Und das hat mich im Endeffekt dann doch auch ein bisschen genervt, dass wir da immer so arg schlampig werden durften, weil halt diese Mechanik mit den Schablonen das auch begünstigt oder erlaubt, meiner Meinung nach.
Ich persönlich fand es auch aus einem anderen Grund nervig irgendwann. Also einfach das Handling hat mich irgendwann tatsächlich genervt. Ja. Du musst ja dann auch die Adel, also es gibt da noch einen Adligen, diesen Guide, irgendwas, ich weiß gerade gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, der bewegt sich ja auch noch rum. Und ich habe mir einfach wirklich manchmal gewünscht, also es gibt ja noch diesen Mechanismus, dass du schneller und langsamer rennen kannst und es ist besser, wenn du eigentlich langsamer läufst, weil dann kannst du später leichter kämpfen. Ich hätte mir einfach manchmal gewünscht, es gibt Hexfelder, die hätten mich jetzt gar nicht so gestört und dann heißt es halt einfach, du kannst 1 oder 3 weit laufen und wenn du halt 3 weit läufst, kriegst du halt Erschöpfung mit rein und dann muss ich nicht jedes Mal diese Figürchen hinstellen. Dann musste ich manchmal, also ich war derjenige bei uns, der über Kopf spielen durfte bei dem Plan, weil der ist ja auch riesig. Also du kannst es eigentlich gar nicht so hinlegen, dass es beide von der gleichen Richtung sehen, außer du setzt dich nebeneinander tatsächlich. Also ich hatte dann manchmal auch noch so Probleme, dann gucken zu müssen, bin ich jetzt an der Mauer, bin ich jetzt im Wald, wo kann ich überhaupt laufen? Also ich fand es einfach irgendwann nervig tatsächlich. Dann musst du die wieder hinstellen, dann nimmst du sie wieder zurück, dann ist der Nächste, dann macht das immer. Also es ist so ein ständiges...
Ja, und gerade mit dem Umdrehen, oder? Also ich meine, wenn man dann so ein Plättchen berührt, so ein Adventskalender fällt, dann muss man es ja rausknibbeln. So richtig wie ein Adventskalender. Dann musst du die Figur ja runterstellen. Und dann beim Umdrehen musst du sie ja eigentlich wieder draufstellen. Und dann, ja, also so Hexfelder wären dann irgendwie tatsächlich eleganter gewesen im Endeffekt, glaube ich. Das ist halt wirklich so, der Vater war Wunsch des Gedanken, oder wie sagt man da? Ja. So, okay, ich lasse die Raster weg, dann brauche ich halt eine Alternative. Aber die Alternative ist nicht unbedingt besser. Sie fühlt sich zwar im ersten Moment, das meinte ich ja, frisch an, weil man es halt in Brettspielen selten so gesehen hat. Deswegen hat sie durchaus ihre Berechtigung, aber vom Handling her gebe ich euch beiden recht, hätte ich mir, war es mir auch auf Dauer irgendwie zu fummelig. Ja.
Ich muss dann auch gestehen, am Schluss, also wir haben nicht nur beschissen, teilweise dann, am Schluss haben wir auch tatsächlich geschätzt. Ich hatte am Schluss wirklich keine Lust mehr, diese Dinge hinzustellen. Ich habe gesagt, ja, okay, das sind zwei kurze,
das passt schon. Ja. Eben, so streng wird es ja auch nicht gemacht. Du darfst ja auch die zwei Figuren irgendwie so versetzt stellen, wenn du das Feld nicht erreichst, damit man da nicht sich quasi selber ein... Ich habe das dann auch gemacht. Ich habe dann immer so zack, passt schon. So ging es mir auch. Sonja, bei euch nicht? Habt ihr das durchgezogen? Oder habt ihr auch geschummelt? Gib zu.
Doch, tatsächlich. Also irgendwann, man bekommt ja auch einfach ein besseres Gefühl, dann hat man teilweise nicht mehr ausgemessen. Aber ich erinnere mich schon so an Situationen, wo man überlegt, okay, wir kriegen es jetzt regelkonform doch nicht ganz mit Laufen hin. Dann nehmen wir lieber zwei Züge, machen eben zwei kurze Bewegungen, um dann noch ein bisschen uns aufzusparen. Also, aber tatsächlich zum Ende hin sind wir da auch ein bisschen schlampiger geworden.
Aber was es richtig gut macht, diese Adventskalenderfelder, da war ich wirklich bis zum Ende hin immer wieder überrascht, welche coolen Sachen damit gemacht wurden. Ich habe diesen Plan gesehen und dann steht da halt an der einen Ecke steht ein Bettler, an der anderen Ecke steht ein Händler und so weiter. Und dann drehst du die halt zum ersten Mal um und die Wachen stehen natürlich auch immer an der gleichen Stelle. Und in der ersten Partie denkst du, ach, cooler Mechanismus. Und dann denkst du bei der zweiten, dritten Partie so, na, was soll denn da jetzt eigentlich groß noch passieren? Da tauchen ja immer wieder die gleichen Wachen auf und die gleichen. Und der Händler redet ja auch immer quasi, der wird ja immer das Gleiche machen. Aber Pustekuchen, Nico, da ist schon ordentlich Varianz drin und auch einige Überraschungen, die wir jetzt nicht spoilern. Aber dieses Buch ist schon zentraler Dreh- und Angelpunkt, dass da immer wieder tolle Sachen mitgemacht werden, die man so jetzt nicht unbedingt erwartet.
Ja, das ist wie so ein klassisches Abenteuerbuch. Das werden ja, denke ich, noch viele von früher kennen. Da steht dann halt einfach, wenn du gerade Abenteuer 5 spielst, springst du jetzt bei dem Ort hier an Seite so und so. Bei Abenteuer 6 ist es eine ganz andere Seite. Und dann, das kommt im Spiel nie vor, aber zum Beispiel kannst du dann vielleicht einmal eine Katze treffen und einmal bringt die dir irgendwas und das andere Mal beißt sie dir aber in die Hand, weil sie gerade einen schlechten Tag hat. Mhm. Also man kann es tatsächlich wirklich nicht vorhersagen. Ja. Das macht schon spannend und auch abwechslungsreich. Ja.
Und auch richtig gut gemacht. Man kriegt dann immer so eine Mission von der Story. Ja, klar, es ist die klassische Robin Hood-Geschichte, die erfindet sich jetzt nicht neu. Wenn man Robin Hood schon mal gelesen, gesehen oder in irgendeiner Form konsumiert hat, wird einem da vieles bekannt vorkommen, aber ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ihr habt es ja schon angedeutet, wenn man dann mal verliert, was bei dem Spiel durchaus passieren kann, es gibt so eine Hoffnungsleiste und wenn man eben schlecht spielt oder Pech hat, dann darf man eben nochmal von vorne spielen, wie bei so Kampagnenspielen übrig. Aber richtig, richtig gut, dass dann wirklich das Buch auch darauf reagiert, wenn jetzt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, die Katze in der einen Story irgendwie den Schlüssel hatte am Halsband, gibt's wie gesagt nicht, nur als fiktives Beispiel, dann ist es bei der zweiten Partie was völlig anderes. Also die Katze triffst du dann zwar und dann steht da dran, ja, du streichelst die Katze und gehst weiter, sondern du musst wirklich neu auf dem Feld suchen, wo jetzt der Schlüssel zu finden ist oder einen Dialog mit einer komplett anderen Person führen. Das heißt nicht nur, dass du, wenn du mal verlierst, hast du eine neue Varianz drin, sondern auch einen hohen Wiederspielwert. Also es gibt zwar diese 7 Missionen, aber du kannst dann, nachdem du das Ende gesehen hast und gelesen hast, dich hinsetzen mit einer neuen Gruppe oder auch mit der gleichen und komplett nochmal spielen und wirst ganz viele Dinge anders erleben, anders wahrnehmen, anders sehen und hast auch andere Aufgaben. Und das finde ich ist wirklich, wirklich herausragend gelungen hier in dieser Variante, dass es eben nicht so ein Einmalding ist, sondern dass du wirklich auch einen hohen Wiederspielwert hast.
Ja, ich würde nur gern an der Stelle dich schon mal einfangen und ein bisschen Wasser in dein Sherwood-Wein reinschütten müssen. Also ich persönlich finde, dass das Robin Hood-Thema hier gar nicht so glücklich gewählt worden ist, weil du hast schon gesagt, diese Story kennt eigentlich jeder. Mhm. Und es steht da drauf, ein Abenteuerspiel. Und dafür hat es mir dann tatsächlich, was die Geschichte an sich angeht, zu wenig Abwechslung geboten. Du musst sehr viel auch lesen in dem Spiel. Also es kommen wirklich teilweise ein, zwei Seiten Textpassagen, die man lesen muss. Das ist auch echt ein dickes Buch. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, wir haben das schnell durchgespielt, habe ich gefühlt wirklich 100 Seiten oder sowas vorgelesen tatsächlich. Mhm. Also da muss man sich schon auch drauf einstellen, dass man das mögen muss, dass man lesen muss. Aber ganz oft haben wir uns gedacht, ja, die Geschichte kennen wir doch jetzt aber. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber wer Robin Hood kennt, der wird alle Elemente, die da auftauchen, schon mal gehört haben. Das sind die ganz klassischen Story-Eckpfeiler. Und das war mir dann zu wenig tatsächlich entdecken. Also da hat mir das Abenteuer dann gefehlt. Natürlich konnte ich an verschiedenen Orten hier und da mal was Neues entdecken. Aber im Großen und Ganzen wusste ich schon so, ah, okay, nächstes Abenteuer kommt jetzt bestimmt das und dann kommt aber das.
Warst du damals, als du im Kino bei Kevin Costner warst, hast du doch auch nicht gesagt, ja, ich kannte ja schon alles. Also das ist halt eine Neuinterpretation, das ist halt eine Neuauflage. Aber darum geht's doch nicht, oder? Die Geschichte ist jetzt, oder war dir das so wichtig? Hätte es dir jetzt besser gefallen, wenn das jetzt eine, so wie bei Andor, eine neue Geschichte wäre? Ich meine, Andor bedient sich doch auch nur an der klassischen Fantasy-Literatur.
Ja, da spielt jetzt der zweite Punkt mit rein, das andere Wasser, was ich noch dazu gießen muss. Mir war das teilweise wirklich zu mechanistisch, also zu viel Verwaltungsaufwand. Da muss man vielleicht noch kurz erklären, gesteuert, wer dran ist, wird dadurch, dass du einen Beutel hast und da sind Scheiben drin. Und du hast für jeden Spieler eine Scheibe in der Farbe und es gibt dann aber noch Scheiben für die ganzen anderen Sachen, die passieren, also die Adligen und die Wachen. Und wenn du die rausziehst, musst du bei diesen Adligen und Wachen ganz viel Sachen verwalten. Also da wird dann auch durch Zufall gesteuert, wo ploppen Wachen auf oder wo spawnen sie, muss ich bei dir, glaube ich, besser sagen.
Ja, genau.
wo sind welche vielleicht schon wieder weggeritten? Hier taucht eine Kutsche auf. Und das passiert quasi jede Runde einmal. Das heißt, man ist wirklich sehr häufig dran, irgendwelche Plättchen hin und her zu wenden. Dann musst du diesen anderen Adligen bewegen. Dann musst du von dem Counter quasi, der steuert, wann ein Spiel verloren ist und wann nicht, musst du wieder eine Uhr runternehmen. Und dazwischen hast du noch diese ganze Zeit dieses Lesen und mir war das dann zu wenig Spiel zwischendurch. Wenn ich mehr gespielt hätte, wäre mir die Story auch nicht so wichtig gewesen. Aber da das, es ist so ein Fokus auf diese Story gewesen und ich habe zwischendrin für mich gefühlt viel zu viel verwaltet und zu wenig gespielt. Wir hatten zum Beispiel ganz kurz noch ein letztes Beispiel, eine Runde, da haben wir unsere Scheiben früh gezogen. Und dann sind aber erstmal danach dann logischerweise die drei anderen Scheiben, die noch drin waren, für das Spiel, für die Gegner gekommen. Und genauso ging die nächste Runde wieder los. Also wir hatten dann quasi 6 Züge am Stück, wo wir nichts gemacht haben, außer irgendwelche Dinge umzudrehen, die da in dem Plan drin stecken und irgendwelche Würfelchen hin und her zu schieben, um dann am Schluss zu sagen, ja, ich laufe jetzt hier 3 Schritte weit, okay, ich bin nirgendwo hingekommen, jetzt kommt der nächste Schritt wieder. Also das, mir hätte es das einfach gerettet, wenn ich dann wenigstens noch eine Story komplett hätte neu entdecken können, glaube ich. Aber es ist halt auch Geschmackssache.
Sonja?
Ja, also mich stört das gar nicht so, aber ich bin halt auch vom Spielertyp eher so der Klötzchenschubser und mir ist tatsächlich das Spiel und das Mechanische meist auch ein bisschen wichtiger als die Geschichte dahinter. Aber ich kann es schon verstehen, was Nico sagt. Also wir hatten auch diesen Beutel finde ich an sich sehr gut gelöst, gerade für ein Familienspiel, dass man einfach alles Material in diesen Beutel wirft und alles darüber funktioniert. Aber wir hatten auch so Situationen kurz vor Ende, wo wir wussten, okay, ziehe ich jetzt die Scheibe, geht's gut und wir gewinnen und ziehe ich die Scheibe, ist alles verloren. Und das war dann, wo man sich dann auch schon überlegt hat, ja, schummeln wir jetzt quasi, weil wir wollen das jetzt eigentlich nicht nochmal von vorne erleben. Also das wurde so über die Partien von Partie zu Partie wurde die Geschichte tatsächlich für uns dann auch uninteressant oder nicht mehr so wichtig wie vorher vielleicht,
wo es noch spannend ist, so den Anfang zu erleben. Wir haben das bei uns intern das Time-Stories-Problem genannt. Das hatte ich nämlich bei Time-Stories auch, müssen wir jetzt nicht erklären, aber da gibt es auch so einen Mechanismus, da musst du im Notfall eine Partie wiederholen, nur weil du schlecht gewürfelt hast. Ja. Und wir haben da ehrlich gesagt bei einer Partie auch beschissen, wenn wir quasi unsere Scheibe ziehen, bevor der Gegner drankommt, gewinnen wir das Ding, andersrum müssen wir das alles nochmal spielen. Natürlich ändert sich im zweiten Durchlauf die Story, haben wir ja schon gesagt, klar. Aber nichtsdestotrotz weiß ich muss jetzt wieder hier einmal quer durch den Wald laufen und das Zeug einsammeln. Da hatten wir dann auch keine Lust drauf. Also ist vielleicht auch so ein Hinweis drauf, dass das dann nicht so krass unterschiedlich ist, dass man freiwillig dann nochmal eine ganze Stunde investiert.
Da gebe ich dir absolut recht. Also der Reiz war bei uns ganz genauso zu sagen, okay, es macht zwar schon Spaß und es ist jetzt auch ganz cool gewesen, aber jetzt nochmal spielen, darauf haben wir jetzt auch keinen Bock. Wir wollen ja dann schon wissen, wie es weitergeht und gar nicht mal so sehr auf die Story, weil die ist ja schon relativ bekannt. Trotzdem habe ich Spaß an dieser Erzählung gehabt und ich finde es auch eher aus einer Kopf, das, was ich jetzt gelobt habe, dass man es quasi nochmal spielen kann, finde ich einen coolen Ansatz und finde ich gut, dass Kosmos und Michael Menzel das gemacht haben. Ja, dass es eben nicht repetitiv wird, wenn du regelkonform die Partie wiederholst, hast du was anderes. Du wirst andere Dinge sehen. Und auch die Charaktere haben ja unterschiedliche Dialoge und so. Also das ist schon wichtig, dass sie es gemacht haben. Aber uns ging es ganz genauso. Wir haben dann auch beschummelt und haben halt dann die rote Scheibe dann nicht gezogen und haben gesagt, ja, ist gut, also wenn wir jetzt drankommen, dann haben wir es auch geschafft, dann machen wir jetzt die nächste Partie. Weil in der nächsten Partie ja sich schon auch immer grundlegende Dinge dann auch ändern und Varianten dazukommen. Also mal musst du mit Robin Hood an einer komplett anderen Stelle anfangen und ohne jetzt wieder zu viel zu verraten, aber natürlich ist dann auch mal jemand gefangen und dann musst du mal mehr auf Dialoge, dann musst du mal wieder mehr auf Kämpfe gehen oder dann gibt's auch mal ein Turnier und solche Geschichten, ja, was man halt so kennt aus dieser Robin Hood Welt. Und das fand ich schon cool, dass sie sich da immer wieder neue Sachen haben einfallen lassen. Und das hat so ein bisschen über mich quasi davon abgelenkt, dass man wirklich sehr mechanisch wirklich Sachen die ganze Zeit hin und her schiebt. Also der Verwaltungsaufwand, Nico, da gebe ich dir recht, der hat mich jetzt gegen Ende hin auch genervt, aber noch nicht so extrem, dass ich jetzt keinen Bock mehr hatte, die Kampagne durchzuspielen. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause, also ich würde es jetzt nicht direkt nochmal spielen, aber ich habe durchaus Lust jetzt mit einem befreundeten Pärchen von uns, die wir jetzt gerade nicht sehen können wegen Corona, aber wenn wir jetzt alle geimpft sind, dann werde ich das mit denen, glaube ich, nochmal durchspielen und dann mir auch mal die Geschichte vorlesen lassen und dann selber nicht mehr lesen und auch gucken, was denn so auf diesem anderen Pfad passiert. Denn auch das haben sie ja bedacht, dass man an einer Stelle eine weitreichende Entscheidung trifft als Gruppe und dann geht die Geschichte entweder halt auf dem linken Pfad weiter, man sieht es schon so direkt im Buch am Anfang, oder auf dem rechten Pfad. Also man hat zwei Missionen, die dann komplett neu sind. Ja, also die ersten drei sind dann identisch und dann gibt es einen Pfad, der wieder quasi auf einem anderen Weg hin zum großen Finale führt. Und das, finde ich, muss man schon lobend herausstellen, dass sie das gemacht haben und bedacht haben, auch wenn es oder gerade weil es halt so mechanisch funktioniert, das Spiel.
Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir das zu zweit gespielt haben. Da kommt man halt sehr schnell wieder dran mit seinem Zug. Vielleicht wäre ein bisschen mehr abgegangen, wenn man es halt tatsächlich zu viert spielt mit allen Charakteren. Wobei wir auch eine Situation hatten. Ihr werdet, denke ich, wissen, wovon ich rede. Es gibt so ein Szenario, ein Abenteuer. Da musst du warten, bis nur noch eine einzige Uhr auf diesem Endebuch drauf liegt. Und wir hatten das voll früh geschafft. Und dann standen wir dann so, ja, jetzt sollen wir jetzt drei Nuller-Runden komplett durchziehen, nur damit dann da nur noch eine Uhr liegt. Das kann doch jetzt irgendwie auch nicht der Sinn sein. Und wir sind dann wirklich einfach dumm im Wald rumgelaufen und haben geguckt, wo kann ich noch irgendwas erkunden, bis diese Zeit abgelaufen gewesen ist. Ja, also wie gesagt, vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen Pech gehabt, aber mich hat es nicht so ganz, ganz gehuckt. Aber ich kann vollkommen sehen, dass das, glaube ich, für Spieler, die auch so mehr rollenspielaffin sind vielleicht und das dann mit verteilten Rollen auch vorlesen und so, da kann das, denke ich, eine Sogwirkung entfalten.
Ganz kleine Anekdote noch, weil du gesagt hast, man muss sehr viel lesen. Ich habe das abends um 10, also wir hatten ja die Vorabversion so ein bisschen früher gekriegt, weil wir das bei diesem Kosmos-Event mitgemacht haben. Und dann habe ich direkt meine Söhne geschnappt, so abends um 22:30 war das dann, weil wir vorher uns eben nicht alle hier waren. Und dann ich so, komm, wir spielen jetzt das Robin Hood, ich will das jetzt sofort auspacken, also am Vorabend. Hab's aufgebaut, hab mir die Regeln angeguckt und so und dann habe ich angefangen zu lesen. Und die erste Partie ist quasi ein geführtes Tutorial. Ja, ist eigentlich gut gemacht, dass du wirklich anhand des Buches extrem viel liest und alle Schritte sind mehr oder weniger vorgegeben, damit alle in die Regeln reinkommen. Ja, Robin Hood macht das, so funktioniert Pfeil und Bogen und das, okay, so funktioniert das und das, und so bewege ich mich. Und das ist schon, wenn man Vielspieler ist oder eine Gruppe hat mit Leuten, die sehr viel mit Brettspielen zu tun haben, ist das ultra zäh. Es ist zwar wichtig und richtig, weil man quasi so eine Sofort-Losspielanleitung hat, aber es ist halt auch zäh. Und ich habe halt nur gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und jetzt ich habe meinen Kindern viel vorgelesen und meine Frau. Und es war halt 22:30. Und die sind ungelogen. Denen sind einmal die Augen zugefallen, weil meine Frau mit ihrer Vorlesestimme, das hat halt sofort so getriggert. Und die Augen sind, Äuglein sind zugefallen. Das sind inzwischen Teenager-Kinder, ja, das sind große Jungs. Aber es fand ich so amüsant, weil man halt so viel lesen muss. Also nur als Hinweis, stellt euch drauf ein, die erste Partie ist sehr viel lesen, danach wird's besser. Ja, danach kommt man wieder mehr ins Spielen, aber da stimme ich dir schon zu, Nico, gerade im Vergleich zu Andor, was ja auch sehr mechanisch ist, hat man schon sehr wenig spielerische Elemente, Sonja, oder? Also ich meine, im Endeffekt geht es eigentlich immer nur darum, lauf zum nächsten Plättchen, dreh es um, ist es das Richtige? Nein, such das Nächste. Aber hier bekomme ich vielleicht noch was, ein Goodie, das kann ich dann mal einsetzen, aber es ist schon nochmal eine Stufe unter Andor und das heißt schon was.
Das definitiv. Aber mir geht es da eher wie dir. Ich bräuchte jetzt auch erstmal eine Pause. Hm. Aber ich habe durchaus Interesse, auch nochmal den anderen Weg kennenzulernen. Es gibt da ja dann auch noch, wer das einmal durchgespielt hat, der kann dann quasi noch so ein Advanced-Level spielen. So
New Game Plus nennen wir das, genau.
wo ein bisschen noch was dazukommt. Da bin ich durchaus interessiert dran. Und wir haben es halt auch natürlich zu zweit gespielt im Moment. Und würde mich auch nochmal interessieren, wie sich das zu dritt oder viert spielen lässt. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist tatsächlich dadurch, dass man diese Plättchen und manche, gerade jetzt mit den Wächtern oder ähnlichen, dreht man halt wirklich häufig während des Spiels. Und ich nicht nur Spieler, sondern auch Sammler und mir blutet da teilweise echt das Herz, diese Plättchen immer wieder umzudrehen.
Oh Gott, ja.
Weil das auch nicht ohne Abnutzung funktioniert.
Deswegen habe ich nicht ohne Grund Knibbeln gesagt am Anfang, ja. Also so sieht es auch aus bei mir.
Wir hatten dann ein Küchenmesser
nebendran. Das Spielplan sieht am Ende nicht mehr schön aus.
Nee, okay. Genau. Wir haben es dann wirklich immer vorsichtig rausgehebelt mit dem Messer. Ja.
Nee, ich habe das richtig mit dem Fingernagel, dass schon so richtig die erste Papierschicht oben abgeht an den Wachen. Ich wollte nämlich genau sagen, zum Glück bin ich kein Sammler. Ja? Aber wer seine Karten sleeved, der sollte vielleicht einen Bogen um Robin Hood machen, weil ihr kriegt diese Teile, diese Adventskalender-Dinger, die kriegt ihr nicht raus, ohne dass die Abnutzungserscheinungen haben. Das muss man aushalten. Nach der zweiten Partie kann man es, glaube ich, wegwerfen, ja.
Ja, eine Sache, die mir da auch noch gerade negativ einfällt, ich meckere die ganze Zeit, aber ich finde es einfach ein innovatives Produkt eigentlich und ich glaube, es gibt wirklich die Zielgruppe dafür und da finde ich es auch mutig, dass sie das probiert haben und ausprobiert haben. Aber ich fand es ein bisschen schade, weil es ja eigentlich eben so ein Abenteuerspiel ist, wo man ja nichts spoilern will. Es gibt ja tatsächlich auch Plättchen, wenn du die hebst, siehst du schon, was drunter ist. Und dann siehst du halt gewisse Dinge, die schon eher dramatisch aussehen vielleicht. Und dann weißt du schon so, okay, also das wird da später noch passieren. Fand ich ein bisschen schade, dass sich das Spiel selber spoilert an der Stelle eigentlich.
Gerade auch beim ersten Auspacken sieht man schon Dinge. Und vor der ersten Partie muss man die dann umdrehen. Das ist natürlich produktionstechnisch bedingt vielleicht. Aber ja, es gibt immer noch genug Überraschungen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man weiß dann schon, guck, das wird passieren, wenn ich dann da hingehe. Ja, absolut. Gut. Ich habe trotzdem nie die Axt gefunden. Das müsst ihr mir nachher noch verraten, wie man die Axt kriegt.
Die gibt's beim...
okay, gut. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Abenteuer des Robin Hood, noch kurz als Erwähnung, ist bei Kosmos erschienen von Michael Menzel und kann man theoretisch auch alleine spielen, bis zu 4 Personen, zu zweit, zu dritt. Ja, aber theoretisch kannst du spielen. Also steht
es gibt doch diese eine Mission, da musst du am Anfang was rausfinden. Ja. Das funktioniert alleine, glaube ich, nicht.
Ja, okay, das stimmt. Es ist kein offizieller Einspielermodus, aber ich habe jetzt auch die Martina zum Beispiel, die hat zu zweit gespielt, aber mit 4 Charakteren, um das auch einfach nachvollziehen zu können, alle Figuren zu sehen, geht glaube ich auch. Dann ist man halt noch mehr mit Verwaltung beschäftigt, aber 2, 3 oder 4 Personen für Familien ab 10 Jahren, gar kein Problem. Man liest ja sehr viel vor, also müsste auch mit jüngeren Kindern oder MitspielerInnen ganz gut gehen. Gut.
Und ein Solo-Kapitel soll es ja zumindest online geben.
Genau, das soll noch kommen.
Ich glaube, es ist noch nicht verfügbar, aber es soll noch kommen, ja. Mhm.
Dann kommen wir zu Undaunted Normandy. Ist schon eine Weile verfügbar, jetzt bei uns auf Deutsch erschienen bei Giant Rock. Das ist dieser Unterverlag von Happy Shops oder der Spieleschmiede. Giant Rock und die Autoren sind Trevor Benjamin und David Thompson. Und es ist eigentlich ein recht untypisches Genre für mich, denn man könnte es als Wargaming bezeichnen oder als Wargame, aber es greift viele Eurogame-Mechaniken auf, so würde ich es jetzt mal sagen. Es ist zwar einerseits ein Area-Control-Spiel, wo wir nach der Landung der Normandie die alliierten Streitkräfte und die deutschen Streitkräfte gegeneinander antreten lassen. Ein reines Zwei-Personen-Spiel basiert so ein bisschen auf den historischen Ereignissen der Schlachten, die dann dort passiert sind in der Normandie. Aber mit fiktiven Namen, aus Respekt natürlich auch heraus, werden natürlich auch keine verfassungsfeindlichen Symbole auftauchen. Reines Zwei-Personen-Spiel, Area Control, aber auch ein asymmetrisches Area Control-Spiel. Also je nach Mission, ist auch ein Kampagnenspiel, versuchen die Deutschen oder die Alliierten unterschiedliche Stützpunkte einzunehmen. Also mal kann es sein, dass die eine Person einen Stützpunkt verteidigen muss, während die andere sich ausbreitet, über einen Fluss gehen können. Mal gibt es irgendwie so Situationen, wo sich beide Parteien gegenüberstehen und gepaart ist das Ganze mit einem Deckbuilding und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das klingt spannend, das will ich sehen, wie das funktioniert, dass man einerseits Area Control hat, aber andererseits eben auch ein Deckbuilding-Spiel, weil jede Karte in deinem Deck, von denen du dann immer ziehst, repräsentiert die Stärke deiner Truppen. Also sobald du mindestens eine Karte einer Truppe in deinem Deck hast, ist diese dieses Plättchen auf dem Feld. Wenn du Unterstützung anforderst, dann darfst du dir mehr Karten sozusagen kaufen und das symbolisiert die Mannstärke dieser Einheit. Und wenn du getroffen wirst, verlierst du eine Karte aus deinem Deck, bis die letzte Karte weg ist und dann verlierst du auch das Plättchen auf dem Tableau. Und dieser Mechanismus, dass der so gut funktioniert und diese zwei eher fremden Welten so ineinander greifen, das ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach eher einzigartig, Sonja.
Sehe ich ganz genauso. Ich fand es gerade ganz spannend. Ich habe mir nämlich notiert, es ist ein Deckbuilding-Spiel mit Ausbreitung auf dem Spielfeld. Weil das ist, was für mich so, was es für mich zum einen am interessantesten gemacht hat, weil thematisch, muss ich sagen, habe ich tatsächlich meine Probleme damit gehabt. Wir haben es dann einmal gespielt, auch gleich, es ist so ein Szenarien aufgebaut, da haben wir gleich mehrere Szenarien hintereinander gespielt, weil im Spiel hatte ich dann Spaß daran. Aber die Überwindung, das wieder auf den Tisch zu bringen, das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, weil ich immer dachte so, oh ja, Wochenende, jetzt möchte ich ein schönes Spiel spielen. Und denke ich mir so, ach, jetzt dieses Kriegsthema.
Diese Kriegsthematik, ja.
Darf ich mal ganz kurz was zwischen reinfragen? Weil ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ich lehne mich ja dann gleich zurück und hör schön zu, was ihr erzählt. Ihr habt es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber vom Namen her, also es geht um die Landung der Alliierten in der Normandie, also D-Day quasi, oder?
Ja.
Und es ist ja keine Simulation, es ist ein Spiel. Also es könnten theoretisch auch die Deutschen gewinnen dann? Oder wie ist das abgebildet?
Ganz genau, ja. Das ist ein bisschen, was einen dann auch so ein bisschen stört. Also das ist, es ist bei Videospielen ist es ja auch ganz oft Thema, so bei Call of Duty oder so, aber da sind die Deutschen immer die Feinde. Aber hier ist es ja ein ganz klares Zwei-Personen-Spiel und es kann passieren, dass die Deutschen gewinnen hier in dieser Simulation, weil halt die Ausgangslage schon so gemacht wird, dass es für ein Spiel trotzdem noch fair ist. Also ich habe schon gesagt, es gibt asymmetrische Ausgangslagen, Ausgangslagen, also so, dass eben mal die eine Seite hat schon MG-Schützen, die andere bekommt die erst in der nächsten Partie oder so, ja, aber dafür gibt es immer einen Ausgleich, dafür muss die andere Seite weniger Stützpunkte einnehmen oder sowas. Also es gibt unterschiedliche Siegbedingungen dann, aber es wird dann auch im Kampagnenbuch festgehalten, ob jetzt die Deutschen oder die Alliierten gewonnen haben und am Ende der Kampagne wird dann halt geguckt, welche Seite hat gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass klar steht, das hört so auf, wie in der Realität es aufgehört hat.
Und ist es ein Kriegsspiel oder ist es ein Antikriegsspiel? Also wird bewusst auch darauf hingewiesen, was der Horror des Krieges ist?
Nee, null. Das ist eine reine Mechanik.
Aber der Verlag schreibt ganz klar in der Anleitung, dass es keine Simulation sein soll, sondern dass man eben nur ein paar historische Dinge genommen hat und eingebaut hat, um es möglichst gut darzustellen, aber dass es halt wirklich entfernt ist von einer Simulation, dass man daraus einfach ein Spiel entwickelt hat, was eben auf den Geschehnissen basiert.
Es ist eine Kulisse, ganz klar. Aber es verherrlicht den Krieg jetzt auch nicht. Also es ist schon ein sehr mechanisches Spiel. Also jetzt, um das jetzt mal, ich will es gar nicht relativieren oder so, aber wenn du dieses Undaunted Normandie-Thema bräuchte es eigentlich gar nicht. Das Spiel würde genauso funktionieren, wenn es jetzt die Schlacht um Helms Klamm wäre. Ja, und da irgendwie Fantasy-Setting drauf hast. Also mit der Mechanik kannst du jeden Konflikt quasi abbilden und auch die Landschaftsplättchen oder so. Das wird zwar, es hat halt so diesen französischen Look mit den Wiesen und den Bauernhöfen und so weiter und dann fließt da mal ein Fluss durch und dann gibt's Wälder und das bräuchte es aber nicht. Das könnten genauso gut irgendwelche Fantasy-Berge sein. Also es verherrlicht den Krieg nicht, aber dadurch, dass es dieses Thema trotzdem aufgreift, bin ich ganz bei dir, Nico, dass es eben problematisch ist, weil eben auch die deutschen Soldaten auch mit Namen da dargestellt werden. Also du hast dann auch wirklich eine Karte auf der Hand, da steht dann halt Franz irgendwas drauf. Und ja, du sollst quasi auch so ein bisschen dadurch, dass du die Karten mit diesen Soldaten auf der Hand hast, soll schon so ein bisschen diese Kriegsthematik auch und diese Verlustthematik aufgegriffen werden. Aber die Gräueltaten, die in diesem Krieg passiert sind, die werden da nicht thematisiert in keiner Form. Es wird immer so ein kurzer Einleitungssatz für die Kampagne wird dargestellt, was denn da an der Schlacht war. Und es wird meiner Meinung nach auch relativ respektvoll damit umgegangen. Also es wird auch eben erwähnt, dass man zum Beispiel auf Diversität geachtet hat, dass es zwar unüblich war bei den alliierten Streitkräften, dass schwarze Soldaten und weiße Soldaten miteinander gekämpft haben. Es gab meistens eigene Bataillons mit Schwarzen, die dann da gekämpft haben. Die waren ja durchaus dabei, aber die waren nie gemischt. Und da hat man eben sich bewusst entschieden, beide darzustellen und eben auch da auf Diversität zu achten. Also solche Sachen sind dann schon wiederum drin und es wird halt nicht verherrlicht. Also es ist schon ein respektvoller Umgang, aber finde ich trotzdem problematisch.
Okay.
Gut, Sonja, wo wollten wir weitermachen an dieser, genau, also diese Deckbuilding-Mechanik, die hatte ich ja schon angesprochen, die hatte ich ja auch total gereizt, weil das macht es ja wirklich außergewöhnlich.
Genau, und es ist in vielerlei in meinen Augen außergewöhnlich. wie du schon sagtest, wir beginnen meistens mit asymmetrischen Bedingungen. Jeder hat in seinem Deck verschiedene Soldaten. Also es gibt welche, die haben wir immer gleich. Aber so ein MG-Schütze hat dann vielleicht das eine Team, das andere noch nicht. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, mit bestimmten Karten unsere Soldaten zu erweitern, also neue Soldatenkarten auf die Hand zu nehmen. Da haben wir halt sehr viele Optionen drin. Weil meistens können wir wählen aus einer Option, entweder wir verstärken irgendein Team oder wir machen eine andere Tätigkeit jetzt auch auf dem Spielplan direkt. Zum Beispiel können unsere Späher entweder das Land erkunden oder wir können dafür sorgen, dass der Mitspieler so eine unklare Lage in sein Deck bekommt. Das sind quasi so Müllkarten, wie man sie vielleicht von Dominion kennt. Mhm. Die bringen einem wirklich gar nichts, außer dass sie das Deck eben zumüllen. Und spannend finde ich auch, man zieht pro Zug 4 Karten auf die Hand. Mit einer Karte davon wird darum gespielt, wer zu Beginn die Initiative hat. Das heißt, wer anfangen darf, Karten auszuspielen.
Und das ist super Mechanismus. Man ist so ein Beat-Mechanismus. Also man kann seine beste Karte hergeben, um diesen Wettkampf zu gewinnen. Und du legst aber vielleicht nur so eine Fog of War, also so eine Müllkarte hin, also eine, die Sicht versperrt, die du eh nicht gebrauchen kannst. Und ich habe halt meinen Commander weggeschmissen, um halt den ersten Zug machen zu dürfen. Und dann ist immer so dieses Abwägen. Bluffe ich jetzt und leg da hin oder nehme ich doch eine hohe Karte? Ah, die bräuchte ich aber eigentlich, aber der bringt mir eigentlich auch nichts, wenn ich nicht als erster dran bin. Ja, weil dann ballerst du mir vielleicht meine Schützen weg. Das ist ein super kleiner Kniff, um da nochmal so eine Anspannung reinzukriegen, wer die Initiative hat und wer als erster loslegt. Und vor allem bei Gleichstand bleibt die Initiative. Also wenn ich denke,
und dann ist es so ärgerlich, wenn ich so eine hohe Karte wegspiele. Und dann bringt es mir nicht mal was.
Ja, weil der andere auch eine hohe Karte weggeschmissen hat.
Ja.
Ist denn prinzipiell klar, welche Karten im Spiel sind? Also kann ich dann irgendwann deduzieren und okay, das und das hast du schon gespielt, das geht jetzt nicht mehr?
Du siehst ja alle Einheiten auf dem Feld. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie dein Deck aufgebaut ist. Ich muss mir zwar vielleicht merken, hast du 4 gibt es, glaube ich, maximal. Ist egal. Hast du 2, 3, 4 Schützen da drin? Aber ich weiß ja dann, wenn ich dir eine weggeschossen habe, also wenn ich dich treffe, dann musst du eine Karte abgeben. Idealerweise verlierst du die aus der Hand. Okay. Dann hast du nämlich auch noch weniger Optionen in dieser Runde. Das ist dann der Best Case. Ansonsten musst du die aus dem Deck nach raussuchen und wegschmeißen und dein Deck dünnt zwar dadurch aus, aber eben halt auch deine Truppen. Aber wenn du keine mehr hast, musst du diesen Marker dann auch entsprechend wegnehmen und das ist ja mein Ziel. Also man gewinnt zum Beispiel auch, wenn man die 2 Schützen, das sind die einzigen, die diese Stützpunkte einnehmen kann, wenn ich sie dir weggekillt habe und du nicht rechtzeitig Nachschub gesorgt hast, dann habe ich auch gewonnen. Und das ist wirklich clever, da auch immer so einen Mechanismus mit drin zu haben, so zu gucken, okay, ich habe nicht nur diese Gewinnoption, ich kann hier entweder beschützen, ich kann deine Schützen wegmachen, ich kann irgendwie die Stützpunkte einnehmen und dadurch wird es extrem taktisch auch auf dem Feld.
Ja, aber ich finde es auch umgekehrt spannend. Also ich habe natürlich die Möglichkeit, ich habe in der Regel verschiedene Personen, mit denen ich mich auch, oder die ich in mein Team aufnehmen kann. Da kann ich überlegen, mich entweder auf zum Beispiel Schützen zu fokussieren und vor allem diese ins Deck zu nehmen. Ich kann aber auch versuchen, möglichst viele unterschiedliche, damit ich auch viele Einheiten auf dem Feld habe. Aber dadurch mache ich es natürlich wieder langsam. Wenn ich ein dünnes Deck habe, kommen die Schützen regelmäßiger dran, teile ich es ein bisschen mehr auf seltener. Also da finde ich, steckt so viel drin, allein aus diesem Deckbuilding-Mechanismus, was es immer wieder spannend macht. Ja. Und was ich noch zu dieser Initiative sagen wollte, wir haben wirklich mehrere Partien erlebt, wo die Initiative entschieden hat oder hätte entscheiden können. Wo ich sage so, verdammt, wer hätte ich jetzt die Initiative gehabt, hätte ich die Partie beenden können. Aber dadurch, dass man das in dem Moment nicht geschafft hat, ging es dann doch noch weiter. Und das mag ich auch generell so, dass und die meisten unserer Partien sehr knapp ausgefallen sind.
Es ist so ein emotionales Zweier-Personen-Spiel. Also jede Partie, die ich bis jetzt gespielt habe, war mit an Spannung nicht zu überbieten. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo sich das Blatt so dermaßen wendet. Und deswegen passt es halt schon auch zu dieser Kriegsthematik so, dass diese Initiative entscheidet dann halt. Oder dieser eine Streifschuss, der irgendwie abprallt und dann doch noch trifft. Würfeln entscheidet nämlich auch über Treffer. Also je näher du dran bist, desto weniger. Das ist ein ganz einfaches Würfelprinzip. Auf deiner Schützekarte steht drauf, mit wie viel Würfeln du gleichzeitig schießt. Der MG würfelt halt mit 3 Würfeln gleichzeitig oder so. Der Scharfschütze darf dafür öfter würfeln, aber dafür eben und so weiter und so fort. Und diese Entfernung wird dann eben einfach abgezogen. Ja, und dann kommt noch hinzu, stehst du auf dem offenen Feld, dann hast du halt 0 Verteidigung oder bist du in einer alten Ruine, dann hast du halt 2 oder 3 Verteidigungswert. Und dann ganz einfache Subtraktion und Addition. Du hast auf einen Blick, erkennst du, okay, ich muss mindestens eine 6 würfeln. Zack, 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 Mist, ich habe hier irgendwie nur eine 4 und eine 5 gewürfelt. Und beim nächsten Mal machst du halt so einen wahnsinnigen Glücksschuss. Du bist irgendwie 6 Felder entfernt und denkst, okay, ich kann nur gewinnen jetzt, wenn ich dich mit dieser einen 11, ich muss eine 11 würfeln, alles andere funktioniert nicht. Man hat, glaube ich, W12, gell? Oder so, oder 8.
W10 hat man, glaube ich.
W10, genau. Ich muss eine 9 oder eine 10 würfeln. 0 ist der höchste Wert. Weil 0 ist ja dann die 10, die trifft immer. Alles klar. Okay, dann zack, zack, zack. Nicht geschafft. Nur einen Versuch habe ich noch. Ich habe noch so eine Karte. Zack. Und dann triffst du mit diesem einen letzten Würfelwurf, obwohl du einfach total keine Chance mehr hast. Und das macht es dann halt auch aus. Und normalerweise hasse ich Kämpfe mit Glückselement, mit Würfeln, aber hier passt es irgendwie tatsächlich sehr gut.
Das geht mir tatsächlich ganz genauso. Und es ist halt so unpredictable, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, du kannst es halt nicht absehen. Ich finde, das macht es aber auch thematisch so dicht. Weil wenn du mit deinen Truppen losgehst, du weißt eben nicht, was passiert. Du kannst dir genau überlegen, wo gehe ich in Deckung, was mache ich, aber am Ende weißt du nicht genau, was passiert. Und das, finde ich, bringt das Spiel super rüber.
Es ist unvorhersehbar, aber trotzdem so taktisch, dass du dir eine Taktik überlegen kannst. Ja? Also du kannst schon sagen, ich flankiere dich jetzt. Oder gerade eine Partie, die ich gespielt habe, da hast du einen Scharfschützen, der ganz weit weg ist, auf der anderen Seite, quasi im Rücken des Gegners. Und dann kannst du dir überlegen, renne ich ganz normal mit meinen Truppen vor und versuche die Punkte einzunehmen oder setze ich alles drauf, mit diesem Scharfschützen von hinten irgendwie aufzuräumen. Und auch als Verteidiger musst du dann überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich da in Position und versuche diesen Scharfschützen irgendwie möglichst einzufangen? Oder versuche möglichst schneller zu sein, bevor der Scharfschütze mich irgendwie erwischt. Und solche so Kleinigkeiten, also auch die Kampagne kannst du ohne Probleme mehrfach spielen, weil das sich so unterschiedlich entwickeln wird. Das ist jetzt nicht so eine Story-Kampagne, wo man ganz wichtig sagt, alles klar, jetzt habe ich es schon mal gesehen, dann ist es abgeschlossen.
Ich finde es für mich jetzt auch spannend, einmal, ich habe jetzt zuletzt immer nur die USA gespielt, das einfach auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu spielen, weil die Ziele, die man pro Mission erreichen will, sich ja durchaus auch unterscheiden.
Ja. Sind übrigens auch Briten und so, also alliierten Streitkräfte. Die USA kommen, glaube ich, erst später dazu. Franzosen, Briten und so, ja. Nico, hast du noch Fragen dazu?
Nö, klang jetzt aber tatsächlich ganz spannend. Muss mal gucken, ob ich dann vielleicht auch meine, Aversion ist jetzt ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber meine Unlust, Krieg nachzuspielen, so als Geschichtslehrer, weißt du, jeden Tag erzähle ich meinen Schülern, wie schlimm das alles war. Ja. Und dann spiele ich es nach. Aber mechanisch klang es ja auf jeden Fall interessant. Also da kann ich mich ja dann vielleicht doch nochmal aufraffen. Ja.
Also mechanisch ist es super. Ich habe es auch mit meinem Sohn gespielt und ich finde, das schafft das Spiel auch, das eben so zu behandeln, dass man sich dann auch mit der Thematik auseinandersetzen kann und darüber reden kann. Also gerade als Geschichtslehrer vielleicht für dich auch nicht ganz unspannend, dann eben sowas auch als Grundlage zu nehmen oder so. Ja, wenn man dann irgendwie sagt, hier, wir spielen so eine Partie mal nach und dann unterhalten wir uns drüber. Also es ist kein verherrlichendes Kriegsspiel. Das ist es definitiv nicht. Es geht, es wirft diese Themen nicht irgendwie auf oder thematisiert sie nicht, also das will es auch gar nicht versuchen, aber eben wie Sonja schon gesagt hat in der Anleitung, gibt es dann eben auch nochmal so ein paar Absätze dazu aus historischer Sicht und auch meiner Meinung nach eine ganz gute Einordnung, wie man mit diesem Thema versucht umzugehen. Ja. Und es ist die absolut richtige Entscheidung, da eben keine verfassungsfeindlichen Symbole reinzunehmen. Ja. Wie gesagt, bei Kunstwerken und so darf man ja diese Sozialadäquanzklausel anwenden, aber schwierig wird es halt immer, wenn dann diese Seite auch gewinnen kann. Und deswegen finde ich es gut, dass sie das dann hier auch weggelassen haben, um nicht eben da Tür und Tor zu öffnen für Leute, die das verharmlosen wollen oder eben dann abfeiern. Das ist ganz wichtig hier. Gut, bei Giant Rock erschienen die deutsche Version. Es gibt inzwischen auch schon mehrere Varianten. Bei uns gibt es jetzt momentan nur die Normandie. Es gibt dann eben auch noch weitere Kampagnen, wo dann auch noch Fahrzeuge und so hinzukommen. Bin ich mal gespannt, ob die hier auch noch auftauchen. Jetzt momentan eben die Normandie-Version.
Gut. Einen kleinen Hinweis hätte ich noch. Gerne. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Manu. Und zwar gibt es ja leider einen Fehler, der sich durch das gesamte Szenario-Heft zieht. Und zwar gibt es ja für jedes einzelne Szenario eine Auflistung, welche Karten im Deck sind, mit denen man beginnt, und welche im Vorrat sind. Und da wurde durchweg der Feldwebel mit dem Zugtruppführer verwechselt.
Okay, guter Hinweis, dass man da nochmal drauf achtet. Am besten auf BoardGameGeek oder so im Forum oder auf der Entwicklerseite oder wo steht das?
Auf der Spieleoffensive-Seite gibt es ein Update dazu mit dem aktualisierten PDF. Es macht jetzt keinen allzu großen Unterschied. Es hätte unsere Partien tatsächlich ein bisschen schneller gemacht, weil der Zugtruppführer lässt einen Karten nachziehen. was ja gerade in so einem Deckbauspiel dann doch durchaus interessant ist, gerade da man eben nur diese 4 Karten pro Runde hat und davon auch nur 3 ausspielt, weil die eine für die Initiative zählt. Ja, es ist dadurch nicht unspielbar. Also unsere Partien, die erste haben wir halt auch falsch gespielt, haben uns trotzdem Spaß gemacht.
Wir haben die erste auch so dermaßen falsch gespielt. Die hat gar nicht mehr aufgehört, weil wir das überlesen haben, dass die Partie aufhört, wenn die Schützen weg sind. Und dann haben wir uns quasi so Last Man Standing gebettelt und gebettelt, obwohl wir schon lange hätten aufhören müssen. Das war auch ein bisschen problematisch, ja. Gut, ja, danke für den Hinweis. Also dann schaut dort auf jeden Fall nochmal bei der Spieleschmiede vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Macht ihr dann ja eh, wenn man sich das Spiel kauft.
Genau.
Gut, Nico, dann wechseln wir komplettes Thema und es wird sehr humorvoll und sehr amüsant. Wir brechen aus dem Knast aus oder wollen jemandem helfen, aus dem Knast auszubrechen in Cantaloupe, ein Mitmach-Thriller. Und das erste Abenteuerbuch heißt Einbruch in den Knast.
Ja, genau, bei Lookout Games erschienen und es ist jetzt heute schon das zweite Spiel, was als Buch funktioniert, nach Robin Hood schon. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, als es dann bei mir ankam, weil ich erstmal baff so, das ist ja wie so ein Ringbuch, auch so ein ganz komisches Format, also mehr lang als hoch. Und ja, da gibt's ganz viele verschiedene Seiten drin, auf denen Szenarien dargestellt sind. Denn es ist wirklich angelehnt oder sehr stark nachempfunden dieser ganz klassischen Point-and-Click-Adventures, die man von Lucas Games kennt oder eben Baphomets Fluch oder ich denke, deine Hörer werden Bescheid wissen.
Ja.
Genau, und dann macht man das halt jetzt alles analog. Das heißt, man kriegt zum Beispiel einen Stapel Karten in die Hand. Da sind dann verschiedene Gegenstände drin, die ich im Laufe des Spiels finden kann. Und die kann ich dann auch alle miteinander kombinieren, auch in den wildesten möglichen Arrangements, wie das halt früher auch schon immer war. Ist auch tatsächlich ganz clever gelöst. Es hat jede Karte und bestimmte Stellen auf diesen Orten, die man sich dann angucken kann, gibt's da so Buchstaben- und Zahlenkombinationen in so einer Leiste. Also da steht dann zum Beispiel X7 oder I0 oder P5 oder sowas. Sind immer 4 untereinander. Und wenn ich dann die Karte zum Beispiel an so einer Stelle an dem Ort hinliege, dann liegen 2 von diesen Leisten nebeneinander und da sind dann auch noch Pfeile dabei und dadurch kriege ich immer einen 4-stelligen Code raus. Und auf der linken Seite meines Buchs, also rechts, habe ich immer dieses Szenario, dieses Bild von dem Ort, wo ich gerade bin. Auf der linken Seite habe ich eine ganze Latte an Ereignissen oder Texten, die da passieren können und die auch so ganz klassisch, ich habe mich wirklich an so Kinderdetektivbücher von früher erinnert gefühlt, Kommissar Kugelblitz und sowas mal Stichwort, die dann hinter so einer Rotschrift noch versteckt sind. Wenn man ganz genau hinguckt, könnte man es auch ohne Folie schon erkennen.
Oh, aber sehr schwer, sehr schwer.
Ja, genau. Das haben sie wirklich schon gut gemacht. Und dann legt man diese Folie drüber und dann kriegt man halt eben entweder einen Hinweis, was man denn für ein Trottel gerade ist, weil man versucht hat, diese total bescheuerten Sachen miteinander zu kombinieren. Oder man kriegt dadurch irgendeinen neuen Gegenstand, den man sich dann aus dem Kartendeck rausnehmen darf.
Ja. Oder man kann natürlich auch Dialoge Hamster mit Mikrowelle, führen. Sag ich nur.
Ja, genau. Oder nimm Affe, ne? Ja. Das war das andere aus Monkey Island. Ja, und es macht jetzt an sich nichts neu. Also wenn man diese Spiele von früher kennt, ist da
keiner... Da muss man gar nicht so weit zurückblicken. Also die Spiele gibt es ja immer noch. Die Illustratorin, also Illustratorin Kerstin Butzelan, Nudi, auch Spitzname genannt, die hat auch an aktuellen Spielen gearbeitet, die dieses und letztes Jahr rauskamen. Also die hat auch gezeichnet für Leisure Suit Larry, das Neue. Mhm. Also die Zeichnungen sind auch wirklich ähnlich. Man erkennt ihren Stil da auch tatsächlich ein bisschen wieder. Hat auch bei Deponia und Inner World 2 mitgespielt. Also auch 2 sehr bekannte Vertreter, die in den letzten Jahren eben diese Genre oben gehalten haben. Deutschland ist da ja nie weggekommen von. Also Dedelic hat immer wieder auch solche Spiele gemacht. Und das finde ich so krass. Nicht nur, dass die Illustratorin auch an solchen Spielen arbeitet, sondern wie du schon gesagt hast, dieses komplette Cantaloupe, mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn ich das jetzt als Download-Code bekommen hätte. Es würde 1:1 genau so, wie es jetzt in diesem Buch ist, auch als Point-and-Click-Adventure funktionieren. Mhm. Nur halt eben mit der Maus zu klicken und dass halt die Texte kommen, wenn du die halt miteinander kombinierst. Aber es ist wirklich eine 1:1-Umsetzung. Das finde ich faszinierend, dass das so gelungen ist.
Ja. Es sieht auch wirklich, Entschuldigung, Sonne, du darfst gleich. Ich finde, es sieht auch wirklich super aus. Also, weil du gerade jetzt die Illustratorin nochmal lobend erwähnst. Es hat wirklich diesen Charme. Also, wir wissen ja schon seit Star Wars Episode 1-3, man kann alten Charme auch in die Tonne kloppen, wenn man es neu versucht. aber das ist hier überhaupt nicht passiert. Ich finde, man ist sofort drin, wenn man damals so in den 80er, 90ern aufgewachsen ist. Also, ich habe gleich echt so ein warmes Gefühl im Bauch gekriegt und so, ach, das ist doch wie damals, als ich in meinem kleinen Zimmer unterm Dach saß und der Regen hat vielleicht noch aufs Fenster geprasselt. Und dann war ich da irgendwie auf der Totenkopfinsel unterwegs mit Guybrush Threepwood. Ich war da sofort in so einem Erinnerungsflashback. Es war ganz toll.
Ja. Ging es ja auch so, Sonja?
Ja, da kann ich, Genau, da kann ich mich nur anschließen. Also ich war auch wahnsinnig begeistert davon, dass man es wirklich geschafft hat, genau dieses Spielgefühl in Papierform auf den Tisch zu bringen. Weil für mich ist es halt wirklich so, ich arbeite den ganzen Tag vorm Rechner und gerade deswegen ist auch wahrscheinlich Brettspielen eins meiner Hobbys geworden. Einfach abends mal weg vom Rechner, weg vom Fernseher, einfach mal nicht auf so ein elektrisches Gerät starren und es funktioniert trotzdem so wunderbar und es erinnert einfach an diese früheren Titel.
Jetzt nimmst du mir leider die Antwort vorweg für die Frage, die ich jetzt stellen wollte, weil ich wollte nämlich genau sagen, es ist eine 1:1 Umsetzung. Es könnte man einfach so jetzt auch programmieren und dann würde es halt digital funktionieren. Und deswegen frage ich mich, ich habe mich beim Spielen die ganze Zeit gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum muss ich jetzt umständlich simulieren? Ich muss einen Zahlencode rausfinden, damit ich sehe, ob diese zwei Gegenstände funktionieren. Mit der Maus klicke ich die zusammen und dann sagt es mir halt, warum lese ich jetzt die Dialoge, wenn ich die in einem Videospiel, die sogar genauso aussehen? Ja, warum spiele ich jetzt denn nicht Deponia? Da reden die Charaktere mit mir und sind von tollen Synchronsprechern irgendwie gesprochen. Warum mache ich das eigentlich? Und ich habe nicht so eine richtige Antwort gefunden. Also ich würde es tatsächlich ehrlicherweise, wenn ich jetzt die Wahl hätte, das gibt es als Buch und es gibt es als Videospiel, würde ich es, glaube ich, als Computerspiel vorziehen, tatsächlich. Auch wenn ich das cool finde, so als Proof of Concept, dass Canterloop analog, sagen wir jetzt mal, auch wenn es nicht stimmt, in Papierform funktioniert. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es, glaube ich, lieber digital spielen, tatsächlich. Außer das eine Argument, was Sonja sagt, dass ich halt eh den ganzen Tag vorm PC sitze und dann eben Brettspiele als Ausgleich habe. Dann aber wiederum die Folgefrage, ja, aber dann spiele ich doch lieber ein, Anführungszeichen, richtiges Brettspiel? Ganz ketzerisch gefragt. Also, ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
Also für mich jetzt gerade durch die aktuelle Pandemiesituation und dadurch, dass wir halt viel nur zu zweit spielen, ist es tatsächlich so, dass wir hier viele Spiele haben, die haben wir einmal gespielt und haben gesagt, okay, zu zweit funktioniert das nicht gut, da brauchen wir mehr Spielereindrücke. Und von daher haben wir in den letzten Monaten tatsächlich in erster Linie Exit-Spiele, Detektivspiele, Kriminalspiele, wie auch immer man dieses gesamte Genre bezeichnen möchte, gespielt. Und da, finde ich, passt das super rein. Und was ich auch finde, dass Canterloop gerade, dieses Buch ist halt auch relativ groß, hat sehr, relativ große Seiten und es lässt sich in meinen Augen wunderbar zu zweit spielen.
Ja. Der eine, wenn man nebeneinander sitzt, genau, gegenüber ist genau, schwierig.
Wenn man nebeneinander sitzt, der eine hat halt den Ort, kann da Karten anlegen und irgendwelche Kombinationen raussuchen, der andere kann die dann lesen. Also wir haben das zu zweit, uns hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich bin halt auch jemand, der gerne vorliest. Mhm. Von daher hat auch die Aufteilung super funktioniert. Michael hat da ein bisschen kombiniert, ich habe die Sachen gelesen. Die Dialoge haben wir gemeinsam gelesen, immer mit wechselnden Stimmen. Mhm. Und für uns war das ein großartiges Erlebnis. Wir haben Sonntagnachmittag angefangen und haben Sonntagnacht aufgehört. Im Nachhinein müssen wir sagen, es sollen ja noch zwei weitere Bücher folgen. Da würden wir uns das versuchen aufzuteilen, so auf ein ganzes Wochenende am besten. Aber wir konnten es einfach nicht weglegen. Wir wollten nicht aufhören. Wir wollten wissen, wie es zu Ende geht. Und dann hat man halt zwar das eine Buch geschafft, aber weiß, die Geschichte geht jetzt irgendwie noch weiter. Und jetzt müssen wir leider noch ganz lange warten.
Nico, hast du es alleine gespielt?
Ich habe es zum Großteil alleine gespielt. Meine Tochter hat dann ab und zu mal über die Schulter geguckt und hat mir bei ein oder zwei Rätseln mal geholfen. Aber da hatte sie dann einfach nicht die Persistenz, da durchzuhalten, sich da mal 2-3 Stunden dran zu setzen. Ich habe es schon hauptsächlich alleine durchgespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es zu zweit geht. Eine andere Sache, die ich mir jetzt selber eigentlich vorhalten könnte, wenn ich mich zitiere über das, was ich vorhin bei Robin Hood gesagt habe, man muss ja eigentlich ganz schön viel verwalten. Trifft hier auch zu. Also man kennt dieses Gefühl ja von früher so, oh mein Gott, ich brauche diesen Gegenstand und ich weiß nicht, wo ich diesen Gegenstand finde. Und dann rennt man von Bild zu Bild und klickt alles wild ab. Das gibt's hier natürlich auch. Man sucht verzweifelt, wo geht's weiter, wo ist der Anschlusspunkt. Das muss ich halt hier aber alles blättern. Dann gibt's teilweise noch so ein Inventar. Also wenn ich zwei Karten miteinander benutze, dann brauche ich nochmal ein anderes Inventar, als wenn ich was auf dem Bild in dem Buch benutze. Das heißt, da brauche ich dann auch wieder noch einen anderen Zettel, den ich mir dann mit Rot-Farbfilterfolie angucken
Cheater,
muss.
Cheater, du hast einfach Rotlicht angemacht. Dann kannst du alles lesen.
Ja, das war clever. Also man muss da schon auch wirklich viel verwalten. Aber, und jetzt kommt der Pluspunkt, das hat mich hier bei weitem nicht so viel gestört wie bei Robin Hood, weil ich eben die Story nicht kannte. Ich wusste nicht, was erwartet mich und es macht's halt so wett und dieser Humor ist auch so super cool rübergerettet, den es ja da früher immer gab, dass mich das tatsächlich dann eine gewisse Zeit lang, aber tatsächlich dann nicht gestört hat. Und dann noch so nach 2-3 Stunden ist man auch eigentlich eh durch und braucht vielleicht eine Pause. Also mir ging es zumindest so.
Also durch, nicht mit der Story, sondern körperlich durch.
Genau, dann denken sie sich, boah, ich komme jetzt nicht weiter, jetzt langt's, ich will jetzt nicht noch weiter überlegen, ich mache morgen weiter.
Das und hilft bei solchen Spielen aber auch immer. Das weiß man ja auch von früher, dass man, wenn man dann mal hängt und man schläft eine Nacht drüber, am nächsten Tag geht's auf einmal. Ja, also man hat hier zwar auch ein eingebautes Hilfesystem, das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Du schaust danach, welche Sachen hast du schon abgekreuzt. Also man hat so einen Zettel, wo man so Dinge abkreuzt, damit die Texte immer Bezug drauf nehmen können. Wenn du diesen Gegenstand hast, dann hast du B4 abgekreuzt und dann kommt ein Dialog oder sowas. Und dann steht da halt, wenn du B4 hast, dann darfst du hier weiterlesen, ansonsten lest da weiter. Das ist ganz cool gemacht. Alles sehr mechanisch und wirklich sehr viel Verwaltungsaufwand, da gebe ich dir absolut recht. Und nach 2 Stunden gestern war bei mir auch so dermaßen die Luft raus, dass ich dann auch gemerkt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, schon wieder irgendwie ständig dieses B738 zu suchen oder da nochmal. Und dann frustriert es auch, wenn man nicht auf die Lösung kommt. Das Lösungssystem funktioniert aber gut. Du kriegst erstmal einen Tipp, dann kannst du einen zweiten Tipp holen. Also ganz ähnlich, wie man es jetzt aus Unlock, Exit und so weiter kennt. Und ich glaube, das ist auch genau die Zielgruppe. Also ich bin, glaube ich, irgendwie schon die Zielgruppe, aber auch gleichzeitig wieder nicht, weil ich einerseits diese Exit und Unlock so mag, weil sie mir aber auch eher so diese Escape Room Stimmung auf den Tisch holen. Weißt du, was ich meine, Sonja? Also so dieses Rätseln steht im Vordergrund und nicht so sehr dieses Point-and-Click, also Dialoge. Und ich finde es so umständlich, dann rede ich mit den Leuten, dann muss ich irgendwie 18 Seiten weiterblättern, dann lese ich da einen Abschnitt, dann muss ich wieder zurück, weil das irgendwie mir noch keine Info gegeben hat. Da muss ich wieder da Objekt benutzen und da wieder im Inventar gucken. Man muss so viel machen für Sachen, wo ich halt einfach weiß, das wäre halt nur ein Klick. Also ich komme über diesen, über diesen Gedanken, über diese Hürde nicht hinweg, weil es halt nicht wirklich das Medium nutzt. Also schwierig zu erklären. Es gibt so viele Beispiele wie zum Beispiel XCOM oder wir reden gleich auch über Anno 1800. XCOM ist das beste Beispiel. Ja? Das Original ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und eigentlich liegt es nahe, da ein rundenbasiertes Brettspiel draus zu machen, weil Brettspiele in der Regel immer rundenbasiert sind. Nein, sie drehen den Spieß um und machen was völlig anderes draus und machen da ein Echtzeit kooperatives Abenteuer draus. Und Anno geht ja auch in eine ganz andere Richtung, als es das Videospiel macht. Und hier habe ich halt so das Gefühl, sie nehmen alles vom Videospiel und bauen es aber komplizierter auf Papier nach, um einfach zu beweisen, dass es geht. Ich finde es cool, ich finde es empfehlenswert für Leute, die gerne Rätsel und sowas machen und jetzt halt nicht am PC sitzen wollen, funktioniert es ja auch. Aber mir fehlt so ein bisschen diese Transformation aus diesem Point-and-Click-Adventure was zu machen, was auch in Brettspielen so was Neues versucht oder was Neues draus macht. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich spiele es wirklich trotzdem sehr gerne und beiß mich da auch weiter durch, aber nach einem Buch bin ich, glaube ich, auch fertig damit. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da alle Bücher so verschlingen werde, wie ich es bei den Exits oder bei Unlocks mache.
Ich wollte sagen, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil es gab tatsächlich eine Sache, ja so mit dem Ende des Buches hin, wo man Dinge machen musste, wo ich sagte, ey, okay, am Computer würde ich jetzt einfach hier klicken, da klicken, da wäre mir das egal, aber hier muss ich quasi jeden Klick den Code raussuchen, dann nachlesen mit dieser Rotfolie. Da gab es einen Moment, wo ich auch dachte, ach, irgendwie, jetzt würde ich mir das doch als Computerspiel wünschen, aber ja, im Großen und Ganzen hat es mich tatsächlich einfach begeistert. Und ich habe mich dann noch gefragt, bei mir ist es halt schon relativ lange her, dass ich so ein Point-and-Click-Adventure auf dem PC gespielt habe. Ob das nicht vielleicht eine etwas positiv verklärte Erinnerung ist.
Ja.
Aber es war einfach eine schöne Erinnerung. Und ich habe mich halt wirklich an diese Zeit von früher zurückerinnert, wie viel Spaß man da hatte. Vielleicht ist das doch einfach so ein positiver Push, den mir das gegeben hat.
Ja, aber man muss dazu sagen, also das hilft natürlich, wenn man diese Spiele, so wie ihr beide jetzt von früher kennt und vielleicht dann aus diesem Genre irgendwie raus war, dann hilft diese Erinnerung daran, wirklich auch da schneller eintauchen zu können, weil man merkt ja auch, dass die Autoren und die IllustratorInnen da auch aus dieser Welt kommen. Ja, also es gibt ganz viele Anspielungen, ganz viele kleine Sidegags und so weiter. Aber positiv herausstellen möchte ich auch, das Spiel funktioniert auch ohne komplettes Vorwissen. Es ist eine komplett eigenständige Geschichte. Du musst nichts über Point-and-Click-Adventures wissen. Also wenn Leute einfach sagen, ich rätsel gerne und bekomme das empfohlen und ich habe gerne Geschichten in Brettspielen, dann werden die damit genauso glücklich. Die müssen nie irgendwas von Monkey Island gehört haben. Friedemann Findeisen übrigens ist der
Autor. Genau, ich dachte am Anfang noch, das ist doch ein Fake-ID von Friedemann Friese.
Ja, das klingt auch. Nee, vor allem, ich finde, es klingt wie ein Charakter aus Monkey Island. Friedemann Findeisen.
Kann sein, ja. Aber ich wollte noch zwei Sachen ansprechen. Und zwar, ich finde auch das Intro wirklich so gut gelungen. Also das Tutorial oder wie man es auch immer nennt. Mal gerade für Leute, die vielleicht nicht aus dieser Welt kommen und das halt noch nicht kennen. Das führt wirklich auch mit einem Augenzwinkern und viel Humor so in die grundlegenden Mechanismen ein. Und auch im Spiel selber hat es eine richtig tolle Progression, weil auf den ersten ein, zwei Orten hast du halt nur so zwei, drei Sachen, die du untersuchen kannst. Und dann hast du auch wirklich schnell verstanden, wie der Hase läuft. Also das macht das Spiel wirklich, finde ich, auch echt grandios gut. Und für mich funktioniert das, glaube ich, so richtig gut, weil ich spüre so das Herzblut, was da drin steckt. Also ich sehe das, glaube ich, mehr auf so einer kulturellen Metaebene. Das ist einfach eine totale Liebeserklärung und Hommage an die Leute, die früher eben diese anderen Point-and-Clicks im digitalen Bereich gemacht haben. Und das suppt, wie gesagt, da überall raus. Und man steht da quasi auf Schultern von Riesen. Und wie gesagt, ich empfinde das einfach als Hommage. Und dadurch hat es auch im kulturellen Bereich, also als Kunstobjekt, wenn du so willst, auch durchaus seine Berechtigung, finde ich total. Das ist wie ein Remake von einem Film, wo es halt nur die Schwarz-Weiß-Version von 1940 bisher gab oder so.
Ja. Nein, es hat seine absolute Berechtigung, absolut. Aber du verstehst meinen Punkt, dass ich sage, einmal mache ich das, mehrfach würde ich dann doch wieder zum Videospiel gehen.
Aber ich habe schon Bock auf die Story, wie es weitergeht. Das ist ja quasi ein Dreiteiler. Ja. Das ist jetzt an sich schon abgeschlossen, aber ich würde schon gern wissen, wie es weitergeht. Ich meine, das ist ja auch wieder so eine schön absurde Geschichte. Jemand kommt aus dem Gefängnis und das Erste, was er versucht ist, er muss wieder rein. Er muss wieder in den Knast einbrechen. Also das sind auch genau diese total banane Story, wie sie halt früher immer gewesen sind.
Und ganz ehrlich, auch dieser Humor, also wie man Gegenstände miteinander kombiniert, um sich, ich sag mal, eine bestimmte Farbe in ein Kleidungsstück zu bekommen, wenn man schon mal sowas gespielt hat, dann ist es nicht so abwegig, aber es ist genau dieser Stil. Das ist genau cool gemacht auf jeden Fall,
ja. Ja, ich habe auch echt mehrmals
laut auch das lachen müssen. Das Entdecken, was kann ich denn hier kombinieren, was möglichst blöde ist und dann tatsächlich auch noch blöde Antworten zu bekommen. Ich finde, es hat auch einen tollen Spannungsbogen. Da fand ich diese Mechanik mit dem Ringbuch und dieser Rotfolie tatsächlich gut. Erstmal zu gucken, okay, gibt es einen Code zu dieser Kombination? Ja, gibt es. Und dann zu sehen, hat mir das jetzt geholfen oder kriege ich jetzt wieder nur einen blöden Spruch entgegnet?
Ja. Das ist auch wie bei den Videospielen, dass wenn du ein Magnet mit, was weiß ich, einer Münze benutzt, dann steht da dran, ja, Münzen sind magnetisch, super, du Schlaumeier oder so.
Du bist ein Genie.
Genau.
Du bist ein Genie, genau. Und es gibt sogar Achievements, also wer sowas mag, man kann auch eben durch gewisse Aktionen, die man auslöst, kriegt man dann Karten, auf denen dann eben so eine Art Achievement, die bringen fürs Spiel gar nichts, aber du bekommst wirklich so einen Plop, wie so ein Pop-up, dass du jetzt irgendwas erreicht hast, bekommst eine Auszeichnung, kann auch mal eine Beleidigung sein oder wenn du eine Anspielung verstanden hast, das ist bei mir gestern passiert. Ich sag nur Douglas Adams, dann bekommt man da eben so eine kleine Bonuskarte und das sind so schöne Momente. Und es ist einer der, ich bin echt kein Solospieler, aber das hier hat mich wirklich auch gefesselt. Also kann ich wirklich nicht anders sagen. Auch mit den Kritikpunkten, die ich habe, passiert es selten, dass Brettspiele mich auch irgendwie solo begeistern können und das funktioniert hervorragend. Also eigentlich perfekt für die Pandemie tatsächlich. Ja, stimme ich dir ganz zu, Sonja. Allein oder zu zweit richtig schön.
Ja.
Gut, ist bei Lookout Spiele erschienen und wie gesagt, Friedemann Findeisen ist der Autor und die Illustratorin, habe ich ja schon gesagt, sind Kerstin Nudi Buzelan und Johannes Lott hat die Hintergründe auch noch illustriert. Sehr schön geworden. Und ein gewisser Clemens Franz hat irgendwie auch Layout und Satz gemacht, aber den kennt ja keiner.
Weiß
ja
auch nicht. Knuffig.
Dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Wir sind schon ganz schön lang dabei jetzt. Recht umfangreiche Spiele heute. Anno 1800, wenn wir schon hier bei Videospielumsetzungen sind. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert.
Und bei ganz schön lang dabei.
Ja, genau. Ist von einem sehr bekannten Namen. Das ist, glaube ich, auch das, was in der Brettspielwelt sofort für Raunen gesorgt hat. So, oh, Martin Wallace, der große Name hinter Brass und Brass Birmingham und so weiter, macht ein Spiel für Kosmos. Wie passt das denn zusammen? Kosmos ist ja eher so der Familienspielverlag und Martin Wallace mit seinem Brass steht ja dann schon eher für gehobene Kost und dann auch noch eine Lizenz, eine unglaublich bekannte Lizenz dabei, nämlich die Anno-Lizenz von Ubisoft, seit Jahrzehnten ein Verkaufsschlager, eins der wichtigsten Spiele auf dem deutschen Spielemarkt und Anno 1800 hat auch Millionen verkauft und dazu kommt ein Brettspiel. Also diese Kombo war ja für mich, dass ich sowieso schon aus dem Häuschen war. Nico, bist du hast ja schon gesagt, du hast früher so Videospiele gespielt. Anno, ist das was in deinem Beuteschema war?
Kenne ich noch, aber ich war wirklich, was so solche Spiele angeht, eher ganz lange bei Siedler und SimCity unterwegs. Mhm. Anno habe ich nur so am Rand mal mitgespielt. Ich würde nur ganz kurz gerne noch auf was eingehen, was du vorhin schon mal gesagt hast. Das Spiel ist ja dann gar nicht so sehr wie das Computerspiel selber. Ich glaube, irgendwo gehört zu haben, dass Anno, du hast ja auch gerade schon gemeint, das ist auf dem deutschen Markt sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, die Begründung von Cosmos war, die Amerikaner kennen diese Computerspielreihe gar nicht so und jetzt eine 1:1 Umsetzung als Brettspiel zu machen, hätte weltweit auf dem internationalen Markt gar nicht so funktioniert und deswegen mussten sie das ein bisschen anders umsetzen. Stimmt das so? Kann es sein?
Ja, Anno ist jetzt kein riesiger internationaler Hit. Also ich meine, die haben schon über die Jahre jetzt auch ein bisschen Bekanntheit, aber es ist eher Nische. Also so wie vielleicht bei uns die Leute, die Madden spielen, also so diese NFL-Umsetzung in den USA, ein Riesenverkaufsschlager, hier eher Nische. Bei uns spielen die Leute FIFA und das wiederum in den USA nicht. Und Anno ist vielleicht vergleichbar wie FIFA. Also hier im europäischen Bereich riesengroß und schon eher Spezialthema im Ausland, absolut,
ja. Ja, weil im Prinzip, man erkundet ja auch gar nicht, man hat zwar auch Inseln, aber es ist jetzt nicht so dieses Inselerkundungsspiel und hier irgendwas entdecken und aufbauen, sondern, und deswegen passt auch Martin Wallace, glaube ich, so gut dazu, es ist ja so eigentlich ein reines Ressourcenmanagement und Upcycling-Spiel, sowas macht Martin Wallace ja gerne mal, dass du Ressourcen managen musst und das ist ja wirklich hier der Kern des Spiels, oder? Dass du Zeug weiterentwickelst mit neuen Fabriken und dann irgendwann richtig gute Produktionsketten hast.
Ja, absolut. Also vielleicht kurz die Herleitung noch. Ich finde gar nicht, dass sie es, also dieses Argument, dass es international nicht so bekannt ist, war, glaube ich, gar nicht das Ausschlaggebende, warum dieses Spiel so ist, wie es ist. Sondern Martin Wallace hat sich halt ein Element aus Anno 1800, aus dem PC-Spiel rausgenommen und darauf eine Mechanik entwickelt. Also es ist eigentlich nur ein Aspekt vom Anno 1800 PC-Spiel. Du hast schon gesagt, bei Anno 1800 am PC hast du Schiffe, du entdeckst Inseln und baust dann dort eben so SimCity-Style oder Siedler-Style eben deine gesamte Warenwirtschaftskette auf, ja. Das passiert hier gar nicht. Also es gibt ja viele Spiele, die so diesen Civilization-Gedanken haben oder dieses Aufbaucharakter, so, wo du eine Stadt baust und dann hier da noch Landwirtschaft und so weiter. Das hat er quasi komplett weggestrichen, denn eine Neuerung beim PC von Anno 1800 war, dass deine Bevölkerung, also bei Anno steigt die typischerweise auf. Und das ist hier nochmal entscheidender. Also um einen Bauern in einen Bürger zu verwandeln, musst du gewisse Ansprüche von ihm erfüllen in der PC-Version. Das machst du eben, indem du eben diese Landwirtschaft baust und dann eben Industrie aufbaust. 1800 ist ja auch Industrialisierung. Und dann brauchst du Eisen und dann kannst du eben das machen und hier und dort. Das machst du alles parallel. Und diese Bedürfnisse musst du erfüllen. Also die wollen dann Schnaps, die wollen dann irgendwie Parfum. Und dann steigen sie vom Bürger zum Adligen auf. Und dann hast du später eben noch die Industriellen und so weiter. Und diese Bedürfniskette, die hat Martin Wallace aufgegriffen und die eigentlich zum Hauptspielelement gemacht, Sonja, oder? Kann man eigentlich schon so sagen. Also das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, warum man überhaupt dieses Spiel spielt, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.
Ganz genau. Also in meinen Augen ist es auch das Interessanteste. Und vor allem ist es ja auch die Möglichkeit, das Spiel überhaupt zu beenden. Und zwar, indem man eben keine Bevölkerungskarten mehr auf der Hand hat. Wir hatten ja eingangs schon über die Länge der Spielzeit gesprochen und gerade unsere ersten Partien haben sich doch sehr gezogen, weil wir das ein bisschen zu sehr aus den Augen verloren haben. Es gibt halt ein großes Brett mit ganz vielen unterschiedlichen Industrien und man muss eben schauen, was davon baue ich selber, um möglichst die Bedürfnisse erfüllen zu können. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, bei meinen Mitspielern oder von meinen Mitspielern Sachen produzieren zu lassen. Das heißt, ich muss gar nicht jede Industrie selber auf meinem Spielplan haben. Ich brauche dann aber gewisse Marker, mit denen ich das bei den Mitspielern nehmen kann. Gut fand ich da aber, dass es zwar diesen Mechanismus gibt, dass man ihn aber nicht verhindern kann. Also es ist jetzt nicht so ein Handeln wie bei Siedler von Catan, sondern wenn ich das nutzen möchte, kann ich das machen.
Ich nehme dir auch nichts so weg, einsetzen. Du kriegst dafür halt Geld oder irgendwas, genau.
Genau, ja. Du kriegst dafür sogar noch ein Gold. Ja. Das finde ich eine schöne Mechanik und im Endeffekt dreht sich eben alles darum, diese Bedürfniskarten möglichst gut zu erfüllen und vor allem möglichst schnell zu erfüllen vor allen anderen. Dem spricht halt entgegen, wenn ich eine neue Insel entdecke, kriege ich auch wieder neue Bevölkerung dazu. Wenn ich das mache, bekomme ich neue Bevölkerung dazu. Und da muss man für sich eben so diesen Wendepunkt finden, wie lange baue ich auf und wann versuche ich das effizient abzubauen, um das Spielende einzuläuten.
Und ist das, was du meintest, Nico, so diese falsche Erwartungshaltung, dass die Leute beim Namen Anno eigentlich denken, jetzt kriege ich eine klare Aufbausimulation und dann spielt diese Industrialisierung ja gar nicht so eine große Rolle, beziehungsweise halt indirekt, weil diese Personen im Vordergrund stehen. Also ist das, ich glaube, damit hatte dieses Spiel so ein bisschen zu kämpfen, oder? Diese Erwartungshaltung.
Ja, ich glaube auch, es ist halt wirklich sehr abstrahiert. Also ich meine, natürlich kannst du deine Insel erweitern und auch neue Welten entdecken, wo es dann exotischere Rohstoffe gibt, aber das ist ja alles eigentlich nur so Beiwerk. Im Prinzip musst du tatsächlich diese Produktionsketten einfach möglichst gut managen und eben auch die Zusammensetzung deiner Bevölkerung, damit du die Fabriken dann auch befeuern und produzieren lassen kannst. Wie gesagt, ich kann das, glaube ich, schlecht einschätzen, weil ich halt selber nicht so der Anno-Spieler früher am PC gewesen bin. Deswegen hatte ich eigentlich so gut wie gar keine Erwartungen jetzt im positiven oder negativen Sinne an das Spiel, sondern bin da sehr unvoreingenommen rangegangen. Ich glaube, die Frage kannst du tatsächlich am besten wahrscheinlich beantworten von uns.
Ja, ich finde es immer schwierig. Ich habe immer nicht so Erwartungshaltungen. Ich glaube, das ist auch so einfach, als Spielekritiker gehe ich halt immer an die Sache ran. Ich will halt das kritisieren, was das Spiel macht und was es halt sein will. Also wenn Anno 1800, wenn Martin Wallace sagt, ich will kein Aufbauspiel machen, ich nehme mir dieses Thema raus, finde ich das völlig legitim. Auch wenn ich das... Und das ist ja das Schöne daran, Anno 1800 und Anno 1800 spiele ich beide gerne. Also sowohl Brett- als auch PC-Spiel, die nehmen sich gegenseitig nichts weg. Was ich jetzt bei Cantaloupe eben, wenn ich jetzt die Version auch so hätte, wäre so ein bisschen Konkurrenz, welche Version spiele ich denn jetzt? Und dann würde ich halt die eine bevorzugen. Und bei diesen beiden Varianten, die nehmen sich halt nichts weg, gar nichts. Also das Einzige, was die sich teilen, ist tatsächlich die Grafik. Ich kenne halt die Icons, ich kenne die Personen, Bedingungen, die da erfüllt werden. Das kenne ich halt aus dem PC-Spiel und fühle mich eher so abgeholt, dass ich halt da so ein bisschen das Gefühl habe, ah cool, das kommt mir bekannt vor, aber diese Elemente, die ich aus dem PC-Spiel kenne, die werden hier völlig anders wahrgenommen. Ich kenne zwar die Produktionsketten, auch da habe ich irgendwie, dass die jetzt Parfum wollen oder ich Schweine brauche, um Fett zu haben, um dann wiederum diese Maschinen später bauen zu können und so weiter. Mir kommen diese Elemente bekannt vor, aber die Mechanik ist eine komplett andere, also wirklich völlig anders. Aber es gibt so Parallelen, wie eben dieses Upgraden funktioniert von diesen Bedürfnissen, ja, dass ich diese Leute verliere und dann steigen die auf im Rang und dann fehlen mir auf einmal die Bauarbeiter, die dann eben in dieser Unterklasse arbeiten oder in den unteren Schichten da noch da sein müssen. Also muss ich auch wieder gucken, dass ich immer noch genügend einfache Arbeiter habe. Das ist genau die gleiche Thematik wie auch im PC-Spiel, aber sie funktioniert halt hier anders und fordert mich anders. Und das finde ich super spannend und interessant. Aber dann beantworte du mir die Frage, wie funktioniert das Spiel denn für dich in seiner Mechanik, so wie es jetzt denn da ist?
Ja, sofort. Nur ganz kurz noch. Ich sehe das so wie du. Als Spielekritiker gucke ich mir das Produkt jetzt an, wie es da vor mir liegt. Aber ich finde schon, dass sich der Verlag zumindest die Frage gefallen lassen muss, wenn man diese Lizenz schon explizit da drauf klebt, dass man sich dann später fragen lassen muss, ja, wo ist denn jetzt überhaupt der Anknüpfungspunkt an Anno? Warum habt ihr das denn so genannt? Weil sonst könnte
es ja auch irgendwas anderes sein. Aber der ist ja klar ersichtlich. Ja, also ja, der klar, ist ja genau. Trotzdem da. Das ist ja definitiv
gegeben. Ja, ich habe da auch kein Problem mit, weil, wie gesagt, keine Erwartungen gehabt. Aber ich kann schon verstehen, dass es da Leute gibt, die sich kurz verwundert am Kopf gekratzt haben. Aber an sich die Mechanik, ich mag Engine Building total gerne. Also dieses Aufbauen von Ketten und dann möglichst effizient später hinten was rausplumpsen zu lassen. Das gefällt mir hier auch sehr gut. Und ich mag auch tatsächlich den variablen Rundenablauf oder wie soll ich es nennen? Also, dass es keine fixe Rundenanzahl gibt, sondern dass wir selber bestimmen, wie schnell geht das Spiel eigentlich, weil ich ja eben am Schluss keine Bedürfnisse mehr auf der Hand haben darf. Und es gibt aber Situationen, in denen muss ich wieder neue Bedürfnisse auf die Hand nehmen, damit ich vorwärts komme. Und du hast immer, das ist so wie der Esel, der hinter dieser Karotte herläuft, die einem vor die Nase gehalten wird. Du denkst schon so, ah geil, gleich habe ich es, gleich bin ich hier durch. Also nein, jetzt kriege ich wieder neue Bedürfnisse auf die Hand. Die wollte ich doch eigentlich gar nicht, aber ich muss. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Wenn, und da hätte ich mir gewünscht, man hätte sich irgendwie entschieden, wenn das entweder am Anfang oder am Ende so gewesen wäre. Insgesamt finde ich es jetzt fast ein bisschen zäh, weil die Ketten auch am Anfang sehr lange brauchen, bis sie dann mal so ins Rollen kommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass an einer der beiden Stellen, und weil mir das Ende eigentlich gut gefällt, lieber am Anfang, dass eine der beiden Stellen ein bisschen komprimierter gewesen wäre und dass ich dann für ein eigentlich relativ einfaches Spiel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass ich dann da nicht 2 bis 3 Stunden sitzen muss, wenn ich das nur zu zweit spiele. Also mir hätten da auch 75 bis 90 Minuten gereicht, wenn man es halt, wie gesagt, irgendwo geschafft hätte, das ein bisschen zu stauchen. Also manchmal wird es mir zu zäh.
Ja, aber es muss ja nicht so lange dauern. Also wir hatten auch schon recht schnelle Partien, die dann überraschend schnell aufgehört haben. Kurzes Beispiel, es gibt eine Siegbedingungskarte, das hat zufällig, hast du ja schon gesagt, da gab es extra Punkte, wenn man keine einzige externe Insel hat und keine Ausbauten. Man kann so sein Lager unten ausbauen, um da mehr Platz zu haben. Und das gab es irgendwie, dass man dafür extra Punkte kriegt. Und dann habe ich voll drauf gespielt und die Partie war ruckzuck vorbei. Also sowas ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber
da du kannst auch viele behandeln gehen.
Ja, ja, genau.
Dadurch kannst du es auch beenden, ja klar.
Und wir haben am Anfang auch sehr lange gespielt, weil halt alle irgendwie immer noch was machen wollten und dann nochmal. Aber man kann das schon sehr beschleunigen. Also das, ich sehe aber den Punkt, ich finde es eigentlich total gut, dass es eben dieses Wettrennen hat. Ich habe das Spiel gerade verliehen an Freunde. Und die haben gesagt, sie einigen sich jetzt immer drauf, dass das Spiel nicht dieses variable Ende hat, weil die das alles so stresst. Also die haben quasi als Hausregel etabliert, ja. Die haben ein spielentscheidendes Element rausgenommen, weil die alle total unter Stress waren, dass das Spiel irgendwann aufhört und keiner weiß Bescheid. Und die einigen sich jetzt dann und sagen Bescheid, so ich habe jetzt noch diese Karten. Also meiner Meinung nach bricht da eine Sache, aber es ist halt so die Sache mit Hausregeln, ja, wenn die alle damit mehr Spaß haben und halt das bauen wollen. Es ist ja immer sehr unbefriedigend, wenn man noch so viel machen möchte und das Spiel hört dann auf. Kann ich schon nachvollziehen. Und die haben sich jetzt darauf geeinigt, in ihrer kleinen Gruppe das so zu machen. Aber das finde ich eigentlich den größten Reiz, weil dadurch kommt untypisch für Eurogames auch so eine Dynamik rein, Sonja, dass ich eben auch gucke, oh Mann, wie viel hat denn jetzt mein Gegenüber? Na, der hat noch 8 Karten auf der Hand. Na, dann kann ich schon noch mal Leute nehmen. Dann erkundige ich jetzt noch mal, Mist, die braucht ja Bedürfnisse, die habe ich gar nicht. Wie kriege ich jetzt die wieder weg? Und dann gibt es ja auch wieder Karten, mit denen man Karten los wird. Und dadurch ist total unsicher. Spielst du jetzt noch 3 oder 4 Runden oder brauchst du wirklich jetzt noch 8 oder machst du jetzt nächste Runde fertig? Und das finde ich ist so ein Nervenkitzel dann auch da drin.
Das gefällt mir auch besonders gut. Also ich erinnere mich auch an eine Partie, wo ich dachte, der hat noch so viele Karten auf der Hand, da kann ich mir echt noch Zeit lassen. Und auf einmal, ich konnte gar nicht gucken, was vorbei, weil er dann, oh, jetzt habe ich den erfüllt. Der bringt mir den Bonus, dass ich eine Karte ablegen darf, kann ich die ablegen. Und dann habe ich hier noch einen und der gibt mir einen so extra Zug. Und plötzlich hatte der keine Karten auf der Hand mehr. Und ich dachte, saß da wirklich mit offenen Augen, dachte mir so, okay. Aber also ich finde besonders das auch recht reizvoll. Aber ich muss Nico recht geben, auch mir schien es das ein oder andere Mal dann doch ein Tick zu lang.
Ich finde es zu zweit auch tatsächlich schwächer, weil man so wenig ins Handeln kommt. Also einerseits ist es ja voll gut, dass ich diese Waren von den anderen machen kann, aber zu zweit haben wir ganz oft so diese Patt-Situation, dass keiner will diese Nähmaschine bauen, weil man immer denkt, der andere baut die bestimmt gleich und dann irgendeiner muss es dann halt. Und dann gibt es halt so ein paar Runden, wo es dann immer so, warte ich jetzt noch? Ah, jetzt baue ich sie halt. Und bei mehreren Spielern hast du halt einfach definitiv mehr Möglichkeiten. Du hast halt einfach 3 Leute oder was, bei denen du handeln kannst. Oder halt eben jetzt nur eine Person. Und das, finde ich, hätten sie beim Zweierspiel ein bisschen mehr ausgleichen können oder irgendwie eine andere Möglichkeit zu schaffen. Das finde ich so einen kleinen Kritikpunkt. Gerade jetzt eben in dieser Pandemie kann ich es halt nicht mit großer Runde irgendwie spielen. Und da dauert es natürlich dann entsprechend auch länger. Klar, logisch.
Das finde ich vor allem interessant, weil zu zweit gäbe es ja theoretisch die Möglichkeit, dass jeder alles baut.
Ja.
Aber auf anderer Seite, wir haben, wenn wir dran sind, immer nur eine Option, irgendwas zu machen. Und es geht ja ganz klar um Effizienz. Und da kann ich es mir halt nicht erlauben, alles selber zu bauen.
So viel Platz hat man ja auch gar nicht in der Regel. Ja, eben. Ist echt ein Problem. Dass diese Effizienz will man ja eigentlich haben und das Handeln gehört da elementar dazu. Ja.
Genau.
Ist eigentlich untypisch, Nico, oder? Dass Martin Wallace da irgendwie nicht einen Ausgleichsmechanismus drin hat. Also das finde ich tatsächlich eine kleine Schwäche.
Ja, ja. Habe ich mich auch gefragt. Keine Ahnung. Sonst hat er das irgendwie immer besser geregelt.
Also bei Brass oder so funktioniert das auch zu zweit wunderbar. Ja.
Was ich persönlich jetzt noch schön gefunden hätte, aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Uwe Rosenberg hat es ja schon ein paar Mal gemacht, dass es dann so eine Art Begleitheft gab, wo viele Sachen erklärt worden sind. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, weil da kann man ja wirklich viele verschiedene Sachen bauen, wie halt zum Beispiel Traktoren und was weiß ich, was da noch alles so kommt. Ich weiß, es ist in einer fiktiven Welt so ein bisschen angesiedelt eigentlich, aber ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn es noch so eine Art Mini-Glossar gegeben hätte, wo vielleicht dann noch so 2, 3 Fun-Facts zu diesen Sachen immer gestanden hätten. So eine Konservendose wurde dann und dann erfunden oder so. Das hätte es irgendwie nochmal so ein bisschen aufgepeppt, finde ich. Da hätte ich auch in den Downtime-Phasen was zum Lesen gehabt.
Okay, aber da wär mir tatsächlich wichtiger, eine schönere Übersicht zu haben.
Ja,
also ich hatte ein bisschen einen Vorteil, weil ich diese Produktionsketten, wie die zusammenhängen, schon so ein bisschen aus dem Videospiel kannte und mich mit dieser Ikonografie halt auch schon wohlgefühlt habe. Also für mich war das nicht ganz so fremd, aber ich habe halt sehr viel Feedback bekommen, dass die Leute sich sehr schwer damit tun, am Anfang einen Überblick zu gewinnen.
Ja,
also
erschlagen, ja.
Man wird wirklich erschlagen mit diesen Plättchen. Man ist ja allein schon ewig, wenn man sich kein zusätzliches Inlay kauft, ist man ja schon mal eine Viertelstunde mit Sortieren dieser Plättchen beschäftigt, wo die auf diesen Plan hingekommen. Und manche Leute haben mir gesagt, sie finden das zu unruhig, dieses Spiel. Ja, man hat ja wirklich nur dieses riesen Tableau mit diesen ganzen Sachen, die man sich kaufen kann im Endeffekt, um dann die Produktionsfirma bei sich zu haben. Und es gibt halt keine so eine klassische, ja, so eine Baumstruktur fehlt irgendwie, dass man irgendwie klarer erkennt, wenn ich das habe, kann ich das und das und das machen. Das ist irgendwie sehr unübersichtlich und das wird auch nach mehrmals Spielen nicht arg viel besser.
Ja, so ein Tech-Tree irgendwie, ne, anhand, den man dann auch erkennen kann, wo kann von da aus die Reise hingehen. Sowas gibt's ja irgendwie, glaube ich, auch nicht. Oder habe ich die übersehen? So eine Übersicht,
wo man sagen kann. Videospiel gibt's die.
Ja. Genau, aber hier jetzt in der Regel gibt's ja auch keine Übersicht, wo man sagen kann, ich komme von dem Traktor dann irgendwann da und dahin oder ich brauche das, damit ich die nächste Stufe erreiche.
Ja, es gibt in der Anleitung so eine kleine Übersicht, Sonja, glaube ich, gell? Aber es fehlt irgendwie auf dem Spielplan. Ja. War das ein Problem bei euch?
Nö, also bei uns nicht. Wir haben uns halt an den Dingen auf den Plättchen orientiert.
Also bei uns war das eigentlich eher kein Problem. Ja, also wir haben, glaube ich, diese Seite in der Anleitung immer offen gehabt, dass man da mal gucken kann. Aber das hat eigentlich ausgereicht, ja.
Und du hast ja schon gesagt, du bist Klötzchenschubser, du warst dann voll im Glück, oder? Also man muss ja schon sehr viel Klötzchen hin und her und hier Produktion. Und witzig, dass Nico, dass du jetzt bei so einem Engine-Builder findet das in Ordnung, diesen Aufwand, weil es ist schon auch Verwaltungsaufwand, den man hier betreiben muss.
Ja, aber ist ja wirklich nicht zu vergleichen mit dem, was du bei dem anderen machen musst, oder? Jetzt mal ehrlich.
Ja, aber tatsächlich, ich habe auch die Kritik gehört, man hat ja tatsächlich die Personen, die da einfach nur durch quadratische Würfelchen dargestellt werden, dass man da vielleicht auch kleine Miepel hätte nehmen können. Mir ist es tatsächlich nicht so wichtig und mir ist egal, ob ich da jetzt Miepel oder Würfel schubse.
Nö, die repräsentieren ja sowohl die Arbeiter als auch die Sachen, die man da macht und so. Das finde ich völlig in Ordnung. Also ich finde es von den Illustrationen sehr schön, weil sie eben sehr nah am Original sind, also im Sinne der Computerspielgrafik. Wie gesagt, sogar eigene einzelne Charaktere auf den Karten erkennt man wieder und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich finde es mechanisch wirklich innovativ oder interessant. Also es ist so eine Mechanik, die ich so in der Form. Es ist jetzt nicht komplett neu, aber es macht viele Dinge anders als andere Spiele. Es fühlt sich anders an durch diese Bedürfnisseerfüllung und trotzdem hat es so diesen Wirtschaftscharakter. Also gerade, ich mag die Handschrift von Martin Wallace einfach auch total gerne. Brass gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsspielen, Brass Birmingham. Und ich finde es interessant, wie es ihm gelungen ist, so aus diesem sehr komplexen Anno 1800 PC-Spiel so eine eingedampfte Version zu machen, die durchaus bei Cosmos als gehobenes Kennerspiel irgendwie Platz findet. Also ich finde nicht, dass da jetzt ein Expertenschinken rausgefallen ist, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Und trotzdem hat es noch genügend Wirtschaftsaspekte drin, um das irgendwie auch für Vielspieler interessant zu machen. Also ich finde es eine ganz, ganz interessante Mischung geworden.
Ich finde nett, dass du immer sagst, es hat Wirtschaftsaspekte. Wenn man das Cover sich anguckt, du siehst ja da so einen großen Frachtdampfer und da kommt schon so ein bisschen Dampf oder Rauch aus den Nebelhörnern da oder wie die Dinger heißen, aus den Schloten. Also ich persönlich, ich höre ja dann schon, wie das Schiff so macht und dann Möwen vorbeifliegen. Das kriegt man dann halt aber nicht geliefert in dem Spiel. Ne? Also man muss sich schon bewusst sein, es ist echt ein Wirtschaftsspiel. Man muss dann Sachen durchoptimieren und durchplanen.
Ja, es ist ein Engine-Builder mit Optimierungsperversion. Aber es ist eben kein so, ich baue mir was auf und gehe aus. Das Cover ist irreführend, da gebe ich dir absolut recht. Und das war ja das, was ich meinte mit dieser falschen Erwartungshaltung. Also es ist ein Spiel für Leute, die gerne so diese Ketten haben und diese Engine-Buildings-Geschichten und halt auf so Kleinigkeiten dann auch achten, um da die Effizienz rauszukitzeln. Und dann wird man damit sehr viel Spaß haben.
Absolut. Und es bietet auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Ketten, die man da mal ausprobieren kann. Also es macht tatsächlich Spaß. Ja. Ich finde es auch gut. Vor allem, weil es halt auch relativ einfache Regeln hat. Also wie du schon sagst, ich würde es im Kennerspielbereich einordnen, aber durch diese ganzen Verkettungen kann man da auch gut grübeln, wenn man es möchte. Man muss halt aber auch nicht.
Easy to learn, hard to master, sagt man doch da so schön. Ja. Gut, also von mir gibt es auch eine Empfehlung, Sonja. Habe ich jetzt bei dir auch rausgehört?
Ja. Genau, also mich hat es erst überhaupt gar nicht angesprochen. Also ich habe mit Anno überhaupt gar keine Berührungspunkte, auch mit dem PC-Spiel nicht. Mich hätte es auch optisch nicht so angesprochen. Jetzt so vom Cover her, aber zum einen hat Cosmos ja einfach so ein Event gemacht, wo das dann gespielt wurde. Zum anderen habe ich hier ja auch einen Partner, mit dem ich viel spiele, der sagte, oh Anno, da habe ich durchaus Interesse dran. Und im Nachhinein war ich froh, dass ich dem Spiel eine Chance gegeben habe und dass ich es kennengelernt habe.
Sehr schön. Gut, dann sind wir auch durch. Jetzt haben wir sehr viel über Brettspiele gesprochen. Die Abenteuer des Robin Hood, Undaunted Normandy, Cantaloupe und Anno 1800. Vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt heute für mich. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Brettspielpussy und hört in die Podcasts rein. Einmal eben die Bretterwisser und einmal die Brettagogen. Und das war Le Brett. Es gibt keinen Spiele-Podcast, der nicht irgendwas mit Brett im Namen hat. So viel können wir feststellen.
Der etwas andere Podcast.
Ja, genau. Und dann freue ich mich, bald mal wieder mit euch hoffentlich in echt mal wieder spielen zu können. Das vermisse ich schon sehr. Ja, und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen oder gut Brett, wie ihr immer sagt. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Ciao.
Danke für die Einladung. Gerne wieder. Tschüss.